Weiter im Lesemontag Wissenschaft der Gesellschaft, Seite 352, letzter Absatz. Auf dieser Ebene der Reputationsausteilung gewinnt das Wissenschaftssystem bedeutende kombinatorische Vorteile. Das System kann bei immensem Reichtum an Information jeweils mit relativ geringen Informationslasten arbeiten, weil nur durch Reputation ausgezeichnete Kommunikationen beachtet werden. Reputation ermöglicht in ihrem Anschließungseffekt Übersehen und Vergessen. Sie ist, mit anderen Worten, im Verhältnis zum Primärcode wahr-unwahr auf Nicht-Identität auf Distanz angewiesen. Dabei werden Autonomie und Geschlossenheit bewahrt, denn nur die Wissenschaft selbst verleiht die in ihr geltende Reputation und wertet nicht oder allenfalls ironisch mit, wenn ein Wissenschaftler auch als Langstreckenläufer oder als Staatspräsident Reputation erwirbt. Selbst die Distanz zum Erziehungssystem ist, und dies trotz institutioneller Kopplung in den Universitäten, deutlich sichtbar. Starkes Engagement in der Lehre auf Kosten von Publikationstätigkeit wirkt reputationsschädlich. In eins damit wird Inklusion geregelt, und zwar differenzierend, so dass zugleich Exklusion mit erzeugt wird, ohne auf Prinzipien angewiesen zu sein. Es ist einfach so, dass viele Bemühungen nicht anerkannt und viele Mitstreiter nicht mit Reputation belohnt werden. Ferner wirkt Reputation selbstverstärkend. Einmal vorhanden, hat sie die bessere Chance zu wachsen. Reputationszuschreibung lässt sich mit dem Grundmedium Wahrheit verbinden, urteilt verhältnismäßig sachgerecht oder jedenfalls kohärent und konsensfähig, wenngleich sie dazu tendiert, in einer Art von positivem Feedback geringe Unterschiede zu verstärken. Vor allem aber dient sie durch Reduktion der Komplexität der Selbststeuerung des Systems. Reputationsaussichten beeinflussen viel mehr als externe Umstände die Themenwahl des Systems und die Bedingungen, unter denen Publikationen rasch Aufmerksamkeit finden. Schnellere und langsamere Verbreitungszyklen überlagern sich. Oft hat das zu langsame überhaupt keine Chance, in seiner Zeit zu wirken und muss auf Wiederentdeckung durch Wissenschaftshistoriker warten. Das zeigt, der Reputationsmechanismus arrangiert sich auch mit der Zeit und mit den Beschleunigungszwängen der modernen Welt. Dass all dies nicht ohne Nachteile zu haben ist, versteht sich von selbst. Die Teilnahme wird mit einem Widerspruch zwischen darstellbarer und wirklicher Motivation belastet. Die Themenwahl wird modenabhängig. Das Gedächtnis des Systems wird mehr über Namen als über Sachinhalte organisiert. Auch kommt es zu wertbezogenen Widersprüchen, die durch komplizierte Verhaltensregeln abgeschwächt werden müssen. Der Reputationsmechanismus widerspricht der Norm kollegialer Gleichheit. Man darf also loben, man darf unerwähnt lassen, man darf nicht vergleichen, wenn es um Personen geht. Aber schließlich ist auch die beste der möglichen Welten kein Paradies. Und die eigentümliche Kopplung von Inklusion und Selbststeuerung, die durch den Reputationsmechanismus erreicht wird, dürfte schwer zu ersetzen sein, sollte sie einmal infolge systeminternen Missbrauchs oder infolge zu starker Außeneingriffe zusammenbrechen. Und dies ist nicht ganz unwahrscheinlich, denn Reputation setzt Vertrauen in eine erheblich verkürzte Kommunikation voraus und bleibt in dieser Hinsicht empfindlich. Ich mache einen Punkt.
Sehr gut.
Ja, also vor allem diese Selbststeuerungsfähigkeit und Reputationsaussichten und die Modeabhängigkeit, all das, was das ja, ne, also was diesen Bereich der Themenfindung angeht, da ist man natürlich im Nachteil, also wenn man sich herauswagt und also Reputationsrisiken eingeht, in der Hinsicht, dass man zum Beispiel das Grundmedium Wahrheit der einen Disziplin überstrapaziert zum Vorteil einer anderen, aber diese Doppelperspektivierung erst einmal dann von der Rezipientenschaft irgendwie aufgenommen werden müsste oder wohl geheißen oder zumindest beachtet. Also hat Herr Luhmann ständig in seiner Karriere, dass ihn weder die Neurologen verstehen, auf der anderen Seite Gerhard Roth ist ja ein Dauerthema, der ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben, dass der mit dem soziologischen Anteil nicht zurechtkommt und andersrum wieder. Ne? Das ist dann, naja, Das nur dazu.
Der Ausgangspunkt für das, was wir jetzt gelesen hatten über Reputation, war ja die Symbolik und die Diabolik der Subjektivität. Und dann haben wir gesagt, zusätzlich zu dem Mechanismus, der diese Negativaussage durch eine Positivauslese ergänzt. Und diese Positivauslese ist jetzt der Reputationsmechanismus, der jetzt so ausführlich beschrieben ist und den wir auch schon mal hatten und der auch ein Sekundärcode im Wissenschaftssystem ist. Er wird auch als digitaler Code bezeichnet, obwohl er kontinuierliche Werte zwischen hoher und sehr niedriger Reputation annehmen kann. Aber dadurch, dass er zwei entgegengesetzte und sich ausschließende Fluchtpunkte hat, ist es auch ein, oder bezeichnet Luhmann es auch als digitalen Code. Und schreibt weiter, Reputation ist selbstverstärkend, macht völlig Sinn. Einmal vorhanden, hat sie bessere Chancen zu wachsen, lebt aber mit der ständigen Kollapsgefahr, weil einen ähnlichen Mechanismus wie Vertrauen aktualisiert. Und interessant den Abschnitt, Reputationsaussichten beeinflussen viel mehr als externe Umstände die Themenwahl des Systems und die Bedingungen, unter denen Publikation rasch Aufmerksamkeit finden. Also das
ist so.
Ist so, ja, und eigentlich sehr, sehr, sehr schön beschrieben.
Ja, das hat ja Sloterdijk mit der Kritik der zynischen Vernunft zum 200. Geburtstag von Kants Kritik der reinen Vernunft so gemacht. Im Suhrkamp Verlag ist groß lanciert und keiner kannte ihn und danach kannte ihn jeder. Das war so der meistverkaufte Nachkriegsbestseller in diesem Fach-Sachbuchbereich. Und er lebt immer noch in den Jahrzehnten darauf von diesem Halo-Effekt offensichtlich.
Ja, und Luhmann sagt, also schreibt er hier, sagt, dass das mir Orientierung bietet. Ne? Wenn es zu aufwendig wäre, den Primärcode, also wahr, unwahr, das kann ich gar nicht so schnell alles nachvollziehen und überprüfen, dann orientiere ich mich halt erstmal an Reputation.
Ja, und von da aus dann dieser Branching, also dass man dann die Abzweigestellen findet, also die Ressourcen, aus denen sich dieser reputationsbeladene Wissenschaftler dann selber ernährt hat und dann da die Fehler zu finden, die Leichen im Keller und so weiter.
Ja. Vor allen Dingen liegt es ja auch an der Überfülle von wahrheitsfähigen Theorien oder Hypothesen und Gedanken. Ne? Also wenn du in einem Fachgebiet 50 verschiedene Autoren hast und die produzieren munter Texte, dann musst du schon auswählen, welcher Text sich lohnen könnte zu lesen. Und dann nimmst du natürlich, da ist auch Reputation des Autors ein wesentlicher Mechanismus. Das heißt, jemand, der diese Reputation noch nicht hat, der muss irgendwie schauen, was da überhaupt erstmal gelesen, zitiert und so wahrgenommen wird.
Ja, also da würde ich meine Privathypothese, ich traue mich mal, die zu äußern, also die liegt eigentlich daran, dass man also vor allem dann Texte als besonders wertvoll empfindet, wenn sie einen selbst beim Denken röntgen und mitbegleiten können. Also nicht einfach nur statuarisch irgendwelche Thesensets nacheinander in den Text einfliegen und welche Passagen dann kommentieren oder irgendwelche hochwertigen Rekonstruktionen von Werkanalysen machen, sondern wenn sie selber in dem Tempo, in dem man etwas durchliest, dann praktisch die kognitiven Operationen mitvollzieht. Das ist so ein bisschen der Gradmesser zwischen guten, also wirklich fein ausgearbeiteten wissenschaftlichen Texten und so diesen Aktionismus-Schreibereien. Also das, was wir in der Systemtheorie auch häufig bemerken, dass man da einfach dann Allopoetik und Autopoiesis irgendwie auf Sprachmodelle appliziert, ohne sich jemals näher gefragt zu haben, ob die Komplexität oder die Erklärungskraft der Worte selber reicht, um das zu erfassen. Und man macht das einfach so, weil hat man schon mal 30 Seiten geschrieben, aber man lernt nichts, wenn man das dann liest in der Zweitrezension.
Und du meintest jetzt, dass ich das so mitdenken kann.
Das ist der wichtigste Reputationsausschlagspunkt.
Also wenn ich jetzt jemanden lese, der noch nicht so viel Reputation hat, dann ist es das, was mir attraktiv ist. Meinst du das so?
Nein, das ist das, was die Aufmerksamkeit zentriert. Wenn man merkt, dass es ein Text ist, aus dem der heraus, wie ein Schlüssel funktioniert für ganz viele andere Anwendungsfälle. Das ist ja bei Luhmann durch die hohe Abstraktionsebene enorm, weil er eben sehr tief anlegt, kann man eben sehr, dann hat man sehr viel Spielraum.
Ja, aber Luhmann hat das dann gar nicht mehr gebraucht. Ne? Also wenn irgendwie die Buchhandlung schon in den 80er Jahren, wo soziale Systeme rauskamen, annoncieren, der neue Luhmann ist da, ne? Dann spielt das, was du beschrieben hast, eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Selbst wenn es vielleicht trotzdem gegeben wäre. Ne? Also auch ein schwächeres Luhmann-Werk würde gelesen werden, weil es eben ein Luhmann-Werk ist.
Ja, das hat er auch selber gesagt. Er macht ja diese Unterscheidung zwischen seinen wissenssoziologischen und seinen gesellschaftstheoretischen Arbeiten. Also diese Semantikbücher, die sind deutlich schwächer, weil die Long Essays hat er die selber mal genannt. Und da lässt das schon mal so, da erzählt er mal was aus. Aber hier ist, also diese Kompaktifikation ist ja hier viel stärker. Aber der schwächste Luhmann.
Ja, sag du. Lese ich mal weiter, oder? Neues Kapitel 13. Mit all den bisher genannten Merkmalen, mit Autonomie und operativer Geschlossenheit, binärer Kodierung und selektiver Inklusion und mitsamt der Folge der immensen Steigerung des Auflöse- und Rekombinationsvermögens bleibt die Wissenschaft ein Teilsystem der Gesellschaft. Das heißt nicht nur, dass die Wissenschaft von ihrer gesellschaftlichen Umwelt abhängig bleibt, im Sinne von gesicherten Frieden und Rechtsschutz und Zufuhr von Finanzmitteln und Erziehungsleistungen. Es heißt in einem viel tiefer greifenden Sinne, dass jede wissenschaftliche Operation immer auch eine gesellschaftliche Operation ist, nämlich Kommunikation. Vollzug der Autopoiesis von Wissenschaft ist zugleich Vollzug der Autopoiesis von Gesellschaft. Ein Wissenschaftssystem, und das gilt mutatis mutandis für jedes Funktionssystem, kann nur in der Gesellschaft ausdifferenziert werden. Es kann nie eine Position außerhalb der Gesellschaft gewinnen, um dann die Gesellschaft von außen beobachten zu können. Die Ausdifferenzierung von Wissenschaft führt mit anderen Worten zu einem Doppelzugriff der Gesellschaft auf Wissenschaft, nämlich von außen und von innen, über andere Funktionssysteme und über die Sonderautopoiesis des Wissenschaftssystems selber. Nichts anderes ist gesagt, wenn man feststellt, dass gesellschaftliche Differenzierung die Teilsysteme zugleich abhängiger und unabhängiger macht und dass funktionale Differenzierung diese Steigerung von Abhängigkeit und Unabhängigkeit auf die Spitze treibt. Entsprechend gekoppelt muss man vom System der Wissenschaft aus die Beziehung zur Gesellschaft sehen. Einerseits erfüllt die Wissenschaft für die Gesellschaft eine spezifische Funktion, die nur sie als Wissenschaft erfüllen kann. Wir haben diese Funktion als Gewinnen neuer Erkenntnisse ausgemacht. Andererseits gibt die Wissenschaft solche Erkenntnisse als Leistung an andere Funktionssysteme oder auch an das Alltagsleben ihrer gesellschaftlichen Umwelt ab. Während man den Funktionsbezug mit dem Modell eines selbstreferenziell geschlossenen Systems beschreiben muss, würde es, wenn man nur auf Leistungsbeziehungen abstellen will, genügen, ein Input-Output-Modell zugrunde zu legen. Denn wie immer die Geschlossenheit operativ hergestellt wird, die Wissenschaft bleibt auf Leistungen der Gesellschaft angewiesen und gibt Leistungen an die Gesellschaft ab. Welche Beschreibungsform immer man aber wählt, Funktion und Leistung setzen einander wechselseitig voraus, sowie Geschlossenheit und Offenheit. Denn die Leistungen werden ja gerade dadurch ermöglicht, dass eine spezifische Funktion nur in dem Funktionssystem und nirgendwo sonst bedient werden kann. Gleichwohl handelt es sich keineswegs nur um zwei Seiten derselben Münze. Durch Leistungsverflechtungen sind die Funktionssysteme auf eigentümliche und von Fall zu Fall sehr verschiedene Weise in die Gesellschaft eingebunden. Ihre Funktionserfüllung hat dadurch Konsequenzen für andere Funktionssysteme. Deren Autopoiesis lässt oft nicht die Freiheit, Leistungen anzunehmen oder abzulehnen, und deren strukturelles Drift von Maturana ist oft auf erhebliche Zusatzleistungen eingestellt. So kann es die Wissenschaft von ihrer Eigenlogik her kaum vermeiden, Forschungsleistungen in Produktion umzusetzen, wenn sich dies wirtschaftlich machen lässt. Die Konkurrenz zwingt dazu. Ebenso wenig wird die Medizin wissenschaftlich angebotene Möglichkeiten abweisen können, wenn ihre Gesamteffekte sich medizinisch vertreten lassen. Und auch die Politik hängt mit ihren Wirtschaftsförderungsprogrammen und vor allem in der Waffentechnik von der Wissenschaft so ab, dass sie nolens volens mitgezogen wird, wenn sich neue technische Möglichkeiten abzeichnen. Nicht zuletzt ist die Religion gut beraten, wenn sie die Implikation des Weltbildes der Wissenschaft nicht einfach als gottloses Hirngespinst nach dem Sündenfall abtut, sondern ihre eigenen Texte so reinterpretiert, dass sie auch mit Wissenschaft leben kann. Vielleicht mal bis hier.
Ja, systematische Theologie, das hatten wir schon mal angerissen, dass die darauf abstellt, dass sie noch eine spezielle Herzlichkeit und gnadenreiche Auslegung der Texte geltend ist, damit das irgendwie das, naja.
Ja, hier auffällig oder zum ersten Mal die Unterscheidung zwischen Funktion und Leistung. Da war doch in der Fußnote irgendwo der Hinweis, so dass an anderer Stelle schon mal ausführlicher beschrieben hat. Wie auch immer.
Ja, und das Interessante ist, dass bei dieser, dass die Funktion einer Entity zweiter Ordnung ist und nicht wie die Leistung einer erster Ordnung, wenn man das so metaphorisch sagen mag. Also Leistungen könnte man auch ohne operative Geschlossenheit identifizieren und modellieren. Funktionen realisieren sich nur in Beobachtung zweiter Ordnung und nur durch autopoetische oder operative Geschlossenheit, sprich Autopoiesis.
Es ist das, was das Funktionssystem, das ausdifferenziert ist in der Gesellschaft, eben der Gesellschaft sozusagen, wie sagt man, er zur Verfügung stellt, würde besser zur Leistung passen. Ne? Auf jeden Fall ist es nicht verzichtbar, die Funktion, weil sonst wird es das Funktionssystem nicht geben. Aber die Leistung ist eben unabhängig davon. Das ist schon richtig.
Ja, vor allen Dingen ist eine Leistung immer eine System-zu-System-Beziehung. Also die Wissenschaft zur Politik oder eben in diesem Fall, was du gerade gelesen hast, auch zum Gesamtsystem Gesellschaft, sprich ins Alltagsleben.
Ja, das ist ja diese unfassbare Zumutung der Moderne, dass praktisch die Innovationen, die von einer Handvoll von Spezialisten ausgehen, der Weltgesellschaft sofort zugutekommen können. Also alle 8 Milliarden können irgendwie von der Handvoll von Samsung-Display-Spezialisten dann also in den Genuss kommen, wenn sie hinreichend solvent sind, das sofort in ihr Alltagsleben zu integrieren. Und früher wurden da darüber Kriege ausgetragen. Ich weiß, das hatte ich letztes Mal schon das Thema, aber das ist ja entscheidend, weil Metallsorten eben an unterschiedlichen Orten unterschiedlich gut verfügbar sind und man dann Nachbarstämme überfallen hat, um an die Technologie ranzukommen. Und durch diesen Funktions- und Leistungs-, diese Etablierung, diese Abstraktionsleistung, fällt das weg in der Moderne.
Also ja, der letzte.
Ja, ich habe hier nicht viel markiert. Also ich muss, genau, wir sind bei, genau, es wäre zu kurz gegriffen, solche Verflechtungen und ihre Folgen schlicht als Auswirkung der modernen Wissenschaften zu erklären. Sind ebenso, mindestens ebenso sehr Auswirkungen der Autopoiesis derjenigen Funktionssysteme, die sich durch eigene Spezifikation gezwungen sehen, wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen und über strukturelle Konsequenzen, über die sie nur selbst disponieren können, in das eigene System einzubauen. Das ist dieser Drift. In diesem Sinne lässt sich die Dynamik der modernen Gesellschaft nur polykontextuell, das heißt nur aus der Sicht verschiedener System-Umwelt-Differenzierungen begreifen. All das lässt die Wissenschaft frei, nach dem eigenen Code und den eigenen Programm zu verfahren, soweit ihre Umwelt das nicht verhindert. Aber das ist der Wissenschaft nicht freigestellt, die Gesellschaft zu wählen, in der sie ihre Selbstreferenz realisiert. Und es steht ihr auch nicht frei, die Gesellschaft, die sie mitvollzieht, wie von außen als ein Objekt zu betrachten, das nach Maßgabe fortschreitender Erkenntnisse zu verbessern sei.
Wo bist du gerade?
357. Da, wo André aufgehört hatte.
Ah ja.
Weiter unten? Weiter runter? Genau. Ja, die faktische Bindung der Wissenschaft. Peter, kannst du dich mal ausschalten? Weil ich habe immer so ein Atmen irgendwie drauf. Das nervt mich ein bisschen. Die faktische Bildung der Wissenschaft an den faktischen Vollzug ihrer eigenen Kommunikation setzt sie in der Gesellschaft aus. So wie die Wahrnehmung im Moment ihres Vollzugs nicht zwischen Realität und Täuschung unterscheiden kann, so ist auch die Operation des Wissenschaftssystems immer gesellschaftliche Kommunikation vor aller Unterscheidung zwischen wahr und unwahr. Est actus entis in potentia, pro ut in potentia, um es in der Sprache der Lateinstudien zu sagen. Das heißt, nicht Zwang zur Anpassung an die Umwelt, denn der Vollzug selbst vollzieht ja das, was einem Beobachter dann als Anpassung erscheinen mag. Die Wissenschaft braucht sich der Gesellschaft nicht anzupassen, sie ist immer schon angepasst, auch wenn sie abstrahierend, kritisch, negierend verfährt. Sie benutzt Sprache, um sich verständlich zu machen. Sie schreibt Schrift und unterliegt den entsprechenden Explikationsnotwendigkeiten. Sie kennt zahlreiche Konvenienzen, moralische Obertöne, Nebenhinweise in der Kommunikation, die sie praktiziert und mit denen sie ihr Reden oder Schreiben semantisch adjustieren oder genau dies verfehlen kann. Die ist vor allem an den sekretiellen Duktus der Kommunikation gebunden, der alles, was man im Moment gesagt werden kann, abhängig sein lässt von früher Gesagtem oder später Zusagendem. Sie kann also nur kenntnisreich praktiziert werden und nur mit einer Einschätzung des Ausmaßes, in welchen Zusammenhängen welche Unterspezifikation des Moments erträglich ist. Mit all dem ist indes die wichtigste gesellschaftliche Vorbedingung von Wissenschaft noch gar nicht benannt, nämlich die Gewährleistung der Möglichkeit, Nein zu sagen und trotzdem verstanden zu werden. Schon auf der Ebene der Sprache schlechthin ist die gesellschaftliche Kommunikation kodiert. In Bezug auf alle vorausgehende Kommunikation kann jederzeit zustimmend oder ablehnend weiter kommuniziert werden. Die Sprache stellt für all ihre Aussagemöglichkeiten Ja-Fassungen und Nein-Fassungen zur Wahl. Entsprechend hat man normalerweise ohne Verlust von Verstehensmöglichkeiten im laufenden Kommunikationsprozess Sinnzumutungen übernehmen oder dies abzulehnen. Zu übernehmen müssen. Mit anderen Worten, der Sprachcode dupliziert zunächst die Kommunikationsmöglichkeiten und gibt damit einen laufend mitgeführten Anlass zur Bifurkation. Dabei ist jede Normalkommunikation so sinnreich, dass sie im weiteren Verlauf nicht komplett negiert werden kann. Es muss hinreichend präzise angegeben werden, worauf die Ablehnung sich bezieht und der Rest gilt als vorläufig akzeptiert. Offensichtlich laufen bei einer strukturell so angelegten Kommunikation zahllose, ungeprüfte Sinnverweisungen mit. Und auch das, wenn man sinnvoll per Negation beschreiten kann, wird unter zahllosen, unkontrollierten Voraussetzungen ausgewählt. In all diesen Hinsichten liefert sich die Kommunikation gesellschaftlichen Prämissen aus, schon dadurch, dass sie überhaupt durchgeführt wird. Das verhindert natürlich nicht, dass man alles bestreiten kann, was man bestreiten will, aber man kann eben nicht alles bestreiten wollen. Keine Ausdifferenzierung der Wissenschaft kann derartige Grundsachverhalte der Autopoiesis von Kommunikation beseitigen. Nur die Bedingungen können präzisiert und ins Nicht-Selbstverständliche gesteigert werden, unter denen der Sprachcode und seine Implikationen bei spezifisch wissenschaftlicher Kommunikation zu handhaben ist. Okay, ich mache mal Pause.
Das ist nur noch ein kurzer...
Entschuldigung, ja. Dies alles lässt sich ausmachen, bevor man näherhin nachschaut, wie die Reflexion auf diese Sachlage in Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie bisher gehandhabt worden ist und welche Unterscheidungen dabei eine Rolle gespielt haben. Etwa die von Sprachebenen und von Kunstsprachen im Verhältnis zur letztlich unumgänglichen natürlichen Sprache oder die von Wissenschaft und Lebenswelt oder die von Wissenschaft und Alltag. Wir ersetzen diese Unterscheidungen durch einen theoretischen Apparat, der auf die Unterscheidungen von System und Umwelt und von Operationen Beobachtung zurückgeführt werden kann und wir behalten uns vor, im Kapitel über die Reflexionstheorie des Wissenschaftssystems näher darzulegen, wie diese Substitution vollzogen wird und mit welchen Folgen.
Okay. Ja, das war nochmal kurzer Abschnitt und es ist also in dem Teil des Buches ist es wirklich schwierig, besprechenswerte Sachen zu identifizieren, weil da ist sehr viel Redundanz drin. Ne? Also alles, was wir so gelesen haben, haben wir schon mal an anderer Stelle gelesen und ist irgendwie sehr, sehr, also allein diese Bifurkation der Sprache mit diesen Ja-Nein-Unterscheidungen haben wir schon in Wissenschaft der Gesellschaft mindestens dreimal gehandelt.
Ja, aber das ist eben dieses Nicht-Selbstverständliche. Das hat er ja in der letzten Folge mit dieser nicht negierten Kontingenz immer wieder thematisiert. Dass Luhmann an der Verbesserung der Theorie der Gesellschaft liegt und nicht an der Verbesserung der Gesellschaft selbst. Also diese Habermas, diese lange Habermas-Kontroverse. Also das ist ja auf Seite 357, wie von außen als ein Objekt zu betrachten, das nach Maßgabe fortschreitender Erkenntnisse zu verbessern sei. Dass das zumindest auf das Selbstverständnis und auf die Transparenzsteigerung völlig illusorisch ist. Also einer seiner wichtigsten Nachlasstexte ist ja die Kontrolle von Intransparenz, dass das um jeden Preis zu steigern ist, um die Autopoiesis am Laufen zu halten. Das ist ja immer wieder hier sein durchgezogenes Motiv.
Ja, aber mit dem Satz, mit all dem ist indes die wichtigste gesellschaftliche Vorbedingung von Wissenschaft noch gar nicht benannt, nämlich die Gewährleistung der Möglichkeit, Nein zu sagen. Also ausgerechnet die Möglichkeit, Nein zu sagen, ist jetzt die wichtigste Vorbedingung für ausgerechnet das Wissenschaftssystem. Dabei ist die Möglichkeit, Nein zu sagen, überhaupt ein Fundament von Sprache und von allem Weiteren. Ne? Also ja. Manchmal werden da so ein Fokus auf einen Aspekt gelegt und an anderer Stelle wieder, also man müsste mal so eine Liste der wichtigsten gesellschaftlichen Vorbedingungen von Wissenschaft sehen und die müsste man dann irgendwie ordnen können. Das ja. scheint mir irgendwie, also an der Stelle, das fand ich, ja, das ist bestimmt so, ne? Aber das ist eben auch eine wichtige gesellschaftliche Vorbedingung für Kommunikation und nicht nur für wissenschaftliche Kommunikation.
Ja, ja das hat ja Fußnote 115, diese fatalen Schreibhemmungen, wenn Textproduzenten nicht wissen, was sie voraussetzen können und was nicht. Das ist auch bei Hausarbeiten immer ein wichtiges Thema. Also ob man jetzt für den Dozenten schreibt, für eine allgemeine Leserschaft, für die Studentenschaft oder für das Fach selber, ja, als validen Beitrag zur Erkenntnisvergrößerung.
Ja, sozusagen. Ja, trotzdem, mir war das ein wertvoller Hinweis. Ne, also das ist etwas, was gesellschaftliche Vorbedingung, also zu negieren, Nein sagen zu können. Und ich habe den Satz ja auch noch hier dann gehighlightet. Keine Ausdifferenzierung von Wissenschaft, also es kann nicht hier im System Wissenschaft anders praktiziert werden, kann derartige Grundsachverhalte der Autopoiesis von Kommunikation beseitigen.
Ja, aber allein schon dieses, also da, ich wollte mich heute zurückhalten, es kommt, meine große Explosion kommt ja noch, ich habe das ja schon angeteasert, aber okay. Grundsachverhalte, das sind alles phänomenologische Rudimente, die man eigentlich ausputzen müsste, wenn man das Systemverständnis wirklich auf die abstraktive Ebene hieven möchte, auf der er das dann bearbeitet sehen will. Also das finde ich, er hat ja selber schon an sehr vielen Stellen gesagt, Autopoiesis, das ist kein Argument, das ist einfach nur ein Gimmick erstmal, eine Leerstelle, die dann an die dann ganz viel gehangen wird. Das ist seine Äthertheorie praktisch.
Ja, aber es ist im weiteren Lesen ja auch noch und überhaupt, da hängt ja einiges dran. Ne? Also auch in der Wissenschaft nutze ich eben Sprache auf eine Art und Weise, die eben auch außerhalb von Wissenschaft eben wie halt in anderen Funktionssystemen eben kommuniziert wird. Ja, das passt nicht immer zu dem, was eben eigentlich Wissenschaft zu kommunizieren hätte oder möchte. Und so wird manches hier eben dann auch unpräzise. Ne? Es sind Worte, die müssen hintereinander geschrieben werden, ich muss die sequenziell lesen und so weiter und so weiter.
Moment, vorhin haben wir noch gelesen und das ist, glaube ich, jetzt da an der Stelle der Punkt, dass sich Wissenschaft wie alle anderen Subsysteme nur in dem Gesellschaftssystem ausdifferenzieren können und damit auch immer Gesellschaft sind und damit auch immer Kommunikation sind. Das heißt, das ist mal trivial, dass alle Funktionssysteme Kommunikationssysteme sind. Was denn sonst? Und wenn du jetzt gesagt hast, was die Wissenschaft eigentlich wollte oder wie sie sich besser ausdrücken wollte ohne Sprache, was soll denn das sein?
Nein, ohne sich orientieren zu müssen an Alltagssprache, lebensweltlicher Art des Sprechens und so weiter. Ich erwarte.
Ja gut, aber das ist genau die Bedingung, dass es im System Gesellschaft ausdifferenziert sein kann, dass es auch der Vollzug von Gesellschaft ist. Und Gesellschaft lässt sich nun mal nur kommunikativ mit Sprache vollziehen.
Ja, exakt. Zwar mit hochwertigen Negationen. Das hatte ich ja auch schon in Kunst der Gesellschaft mal gesagt, Peter. Das ist also der wohlbegründete Widerspruch ist das, was wissenschaftliche Kommunikation so überaus wertvoller macht und sind Zumutungen eben, also die Zumutbarkeit selber nochmal kontrolliert werden muss, separat.
Das ist ganz genau. Dieses wohlbegründete, das liefert, damit wird sogar eine ganze Liste von Methoden mitgeliefert, mit denen man sowas herstellen kann. Solche Begründungszusammenhänge. Und das ist die Alleinstellung von Wissenschaft, was in keinem anderen System so gibt, dass man das praktisch methodologisch begründen können muss. Ansonsten macht die Kommunikation wissenschaftlich keinen Sinn.
Genau, das ist der Unterschied zwischen der Wirtschaftswissenschaft, also diesem wirtschaftspsychologischen Arm der Systemtherapie. Das gibt es ja auch. Gibt es ja auch ein paar bei Twitter, die unterwegs sind. Das ist so diese Heiko-Kleve-Region. Ich möchte jetzt auch keinen, niemanden outcallen, aber da gibt es immer dieses dienliche, sachdienliche, firmenberatende, dieser ganze Anker, der dann immer wieder affirmierend auf bestimmte Leistungsversprechen abhebt oder auf Gelingensbedingungen fixiert ist oder sowas. Naja, aber das gibt es ja auch immer noch, diesen ganzen Unterbau.
Ja, so weit meinte ich das gar nicht, sondern für mich, warum ich mir das sozusagen markiert habe, ist, dass eben keine Ausdifferenzierung kann das eben sozusagen beseitigen, dass es eben so ist. Ne? Ich kann das nicht, aber nun gut.
Ich glaube, der Medientheater hat das falsch verstanden, weil eigentlich meinte Konstantin die Heiko-Kleve-Religion. Das war nur nicht richtig verständlich gewesen. Also nur nochmal zur Sicherung. Heiko-Kleve-Religion, auch Systemik genannt.
Ja, ich kann ihn auch gerne einsegnen, das ist kein Problem, das mache ich. Ich bin gerne der Beichtvater für diese Art von Fetischisierung. Wer ist jetzt dran mit Lesen? Peter.
Ich glaube, ja. Also 14. Es bedarf nun noch weniger Zeilen, um zum Abschluss dieses Kapitels den Weg anzuzeigen, der zur Erkenntnistheorie zurückführt und um damit zugleich den erkenntnistheoretischen Status der Systemtheorie erkennbar zu machen. Alle Erkenntnistheorien mit universellem Geltungsanspruch erkennen sich selbst als Teil ihres Gegenstandes. Sie heben damit die Unterscheidung von Subjekt und Objekt der Erkenntnis und alle funktional äquivalenten Asymmetrierungen auf und gründen sich auf einen Zirkel. Alle Erkenntnistheorien dieses Typs müssen deshalb eine Form der Selbstreferenzunterbrechung einführen und sich auf sie verlassen können. So paradox es auf den ersten Blick erscheinen mag, genau hierfür bietet die Theorie selbstreferenzieller Systeme eine elegante Lösung an. Sie erkennt die Unausweichlichkeit des Problems der Selbstreferenz an, zeigt als Systemtheorie aber zugleich, wie es gelöst wird. Eine Systembildung kommt nur dadurch zustande, dass das System sich mit Hilfe der Verknüpfung selbstreferenzieller Operationen schließt, das heißt, gegen eine Umwelt abschließt. Jeder Beobachter kann dann das Resultat eines solchen Vorgangs mit Hilfe der Unterscheidung von System und Umwelt beschreiben und auch das System selbst kann, wenn hinreichend ausgerüstet, ein solcher Beobachter sein. Wenn dies für Systeme schlechthin gilt, kann und muss ein erkennendes System daraus den Schluss auf sich selber ziehen. Das heißt nicht, dass das Beobachtungsschema der Unterscheidung von System und Umwelt sich aufzwingt oder gar die einzig zutreffende Möglichkeit der Beobachtung anbietet. Aber wenn man Selbstreferenz, sei es als Paradoxie, sei es als Tautologie, mit herkömmlicher logischer Genauigkeit als ein Problem ansieht und dafür eine Lösung sucht, kann man sie in der Theorie selbstreferenzieller Systeme finden. Üblicherweise wird dieser Platz einer logischen Theorie zugewiesen, die mehrere Ebenen unterscheidet und für jede in sich selbst nicht schließbare Ebene eine weitere postuliert. Man weiß, dass dies nicht bzw. nur als Willkürakt funktioniert und dass die Metapher der Ebene ohne Referenz auf andere Ebenen überhaupt nicht explizierbar ist. Die Theorie selbstreferenzieller Systeme bietet dafür eine nicht logisch einwandfreiere, aber empirisch überzeugendere Alternative an. Und aus diesem Grunde spricht viel dafür, trotz Kombination zahlreicher Theoriemittel über Begriffe wie Kommunikation, Medien, Codes und so weiter, der Systemtheorie den organisierenden Primat zuzuerkennen. Das Schlusswort dieses Kapitels. Das ist eine Hausnummer. Also da sagt er irgendwie, wo er sich sozusagen mit seinem Text hier sieht.
Ja, und vor allem auch, also er argumentiert ja vor allem gegen sein früheres Ich. Es gibt die von 2017 in den Bank Systemtheorie der Gesellschaft, damit hat ja André seinen Ersteinstieg in die Systemtheorie erleiden müssen, sage ich jetzt mal. Und da wird er doch diese ganze Ebenenstruktur schön über hunderte Seiten aufgemacht und jetzt kassiert er das ein und schiebt dann dieses selbstreferenzielle Primat dann nach vorne.
Ja, aber ich bin irgendwie gar nicht so begeistert. Also das ist hauptsächlich ein Eigenlob, dieses letzte Kapitel, ne? Also natürlich aus der Sicht seiner Theorie und als Sicht des Konstrukteurs der Theorie ist es die einzige Möglichkeit, mit diesen Problemen umzugehen, ne? Das sehen aber verdammt viele anders, ne? Das muss man eben auch sagen. Also nur weil es jetzt dort steht, ist es nicht so.
Na, er sagt nicht die einzige, aber er sagt eine elegante Lösung für das Leben.
Wo steht das mit der Eleganz? Also
Hier
er sagt
direkt zu Beginn. So paradox es auf den ersten Blick erscheinen mag, genau hierfür bietet die Theorie
jetzt. Ach so,
selbstreferenzieller Systeme eine elegante Lösung an.
Ja, es ist ja
Und
kein
hier.
wissenschaftliches Kriterium. Also
Ja.
also es ist ja, das hat Sabine Hossensfelders Take, ist das ja, dass die Theorien an Schönheit sterben oder an Eleganz oder an irgendwelchen anderen Ästhetizismen.
Genau, und wenn oben logisch oben elegant steht, ist er dann unten mit logisch einwandfreier und empirisch überzeugender.
Nicht logisch
Nicht,
einwandfrei.
genau. Ja,
Nicht.
genau, die Empirie,
So,
die kommt
ja,
dann
Entschuldigung,
unter,
das ist
genau,
sehr wichtig, richtig, richtig,
die kommt
Entschuldigung.
dann unter die Räder. Also das hatten wir mit Hartmut Esser am Anfang schon. Also die möchte ja eigentlich loswerden. Er möchte ja diesen Theorie-Empirie-Gegensatz auflösen, genauso wie Makro und Mikro für ihn nicht mehr in Frage kommt. Und deshalb, ja, das hat eine ganz unangenehme Note, so ein bisschen. Also,
Ja, genau. Und er formuliert auch ganz mutig am Anfang, dass sich das auf einem Zirkel gründet. Also das, was ihm alle Welt vorwirft, ne, das präsentiert er stolz als Lösung. Ja, Zirkelschluss und Spaß dabei.
ja, aber genau, aber die Mächtigkeit des Zirkels ist ja dann der Ausweis für die, genau, deshalb auch mein Hintergrund für die Brillanz und Eleganz.
Naja, er sagt, es braucht halt eine Theorie, die in der Lage ist, damit eben klarzukommen, ne? Mit der Selbstreferenzialität. Und dann sagt er eben exakt, das ist diese Theorie selbstreferenzieller Systeme, die er im Angebot hat, ne? Die damit
Genau.
klarkommt.
Ja, obwohl, also da komme ich später nochmal drauf, obwohl er ja immer diese Autopoiesis mitschleppt, die jetzt im nächsten Kapitel richtig in die Mangel nehmen wird. Also da wird nicht mehr viel von übrig bleiben. Also der Begriff verschwindet auch mit ansteigender Seitenzahl.
Und mit dem Ende dieses Kapitels und mit dem Anfang von Kapitel 6, was den schönen Titel hat, richtige Reduktionen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, richtige Reduktionen, sind wir genau bei der Hälfte des Buches ungefähr oder haben die gerade überschritten. Also Holla, Bergfest, noch 30 Folgen und dann sind wir damit durch. Und Konstantin, du kannst ja nochmal die Wichtigkeit des Kapitels richtige Reduktionen für dich kurz anteasern, bevor ich dann loslese.
Nee, also ich hatte nur einen Nervenzusammenbruch irgendwo Mitte September und da habe ich wie im Wahn irgendwie drei, vier, fünf, sechs DIN A3-Seiten vollgeschrieben mit Notizen dazu und das floss so aus mir heraus und ich konnte gar nicht erklären, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe irgendwie so eine Dunkelstelle entdeckt und die dann
Also, das ist doch ein perfekter Teaser. Wir kommen jetzt zu einem Kapitel, den ein Soziologe, ein gestandener Master-Soziologe, einem Nervenzusammenbruch bescherte. Das ist doch mal eine schöne Sache. Richtige Reduktionen. Einer der Trends, der die neuere Forschung, Überforschung, die neuere Wissenschaftsforschung auszeichnet, kann als Umstellung von Begründungsinteressen auf Wachstumsinteressen charakterisiert werden. Das hat Sympathisanten wie auch Gegner mobilisiert. Die Verfechter von Begründungsinteressen nehmen ihren Ausgangspunkt, ob sie es so sagen oder nicht, in der Unterscheidung von begründeten und nicht begründeten Aussagen und interessieren sich ihrerseits für Möglichkeiten und Verfahren der Begründung. Wer sich für Wachstum interessiert, wählt eine andere Leitunterscheidung, etwa groß-klein, mehr oder weniger komplex, schneller oder langsamer wachsend. Möglicherweise ist diese Form der Kontroverse aus den 60er Jahren nicht sehr ergiebig gewesen, denn wie wir noch sehen werden, unter zwei, ist die Wahl einer Ausgangsunterscheidung kontingent und man kann daher von der eigenen Unterscheidung aus schlecht das Recht zu einer anderen bestreiten. Wir enthalten uns daher vorerst einer Stellungnahme in diesem Streit und wählen stattdessen einen Standpunkt, der eine andersartige Unterscheidung impliziert, die Unterscheidung von System und Umwelt. Rechtfertigung dafür wird ohne jeden Anspruch auf Exklusivität unter zwei nachgeholt werden. Sie liegt in der Wiedereintrittsfähigkeit dieser Unterscheidung. diese Erscheinung bringt uns auf die Position der Second Order Kybernetics von Heinz von Förster. Wir beobachten Systeme, die ihrerseits ihre Umwelt beobachten und sie zu diesem Zwecke unter anderen Selbstbeobachtungen mobilisieren müssen. Denn sonst wüssten sie nicht, was im Unterschied zu ihnen selbst die Umwelt ist. Es ist dann leicht zu sehen, dass solche Systeme, wenn es sich um Wissenschaft handeln soll, Begründungsinteressen verfolgen. Sie argumentieren. Das kann man, wenn man sie beobachtet, weder übersehen noch vernachlässigen. Die Frage ist aber, ob und wie der Beobachter, dieser Beobachter in den Begründungsverhalten eingreifen, in deren Begründungsverhalten eingreifen, es also besser wissen sollte oder nicht. Er kann natürlich eingreifen wie eine höhere Instanz, die die Verfahren wiederholt und die Ergebnisse überprüft. Dann ist die Frage, ob eine so beobachtete Wissenschaft überhaupt zur Kenntnis nimmt, dass es für relevant hält oder es als Philosophie, um nicht zu sagen Metaphysik, abtut. Zu einer hierarchischen Überordnung gehört Macht, es sei denn Überzeugungsmacht und sei es Überzeugungsmacht. Der Beobachter des Beobachters kann sich aber auch distanzierter verhalten. Er kann sich amüsieren, wenn er sieht, wie schwer die Leute sich tun, wie sie gelehrt auftreten, selbst wenn sie gelehrt sind, und wie wichtig sie ihre Aufgabe, also sich selber, nehmen. Argumentieren erscheint ihm als selbstgefälliges Verhalten. Er kann aber auch eigene theoretische Interessen verfolgen und sein Beobachten des Beobachtens so einrichten, dass es nach dem Standards des zu beobachtenden Beobachters selbst als Wissenschaft qualifiziert werden kann. Auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung entsteht dann eine Paradoxie. Der Beobachter des beobachtenden Systems operiert von außen und von innen zugleich. Er wechselt ständig die Position. Er beobachtet es von innen so, als ob es von außen wäre, und er spezialisiert sich darauf, eine Perspektive zu finden, von der aus er sehen kann, was das beobachtende System nicht sehen kann, etwa das Fehlschlagen aller Begründungen. Aber er legt zugleich Wert darauf, im beobachteten System anschlussfähig zu operieren und sich deshalb der Autopoiesis eben dieses Systems einzufügen. Er will, wenn nicht begründbar, so doch jedenfalls wissenschaftlich vorgehen. Er wird dann an sich selbst feststellen, was er an der Wissenschaft feststellen muss, dass man Paradoxien auflösen muss, um im Kontext des autopoetischen Systems operieren zu können. Vielleicht mal bis hier.
Ja.
Danke.
Das ist dieses Faszinosum, also das ist noch nicht kaum, das kommt erst noch, aber das Faszinosum daran, dieser ständige Positionswechsel, die das erlaubt, und dass man eben nicht immer diese unidirektionale Zurichtung auf Vernunft, auf Verbesserung, auf Zwang oder sowas, also denn, ne, er hat das mit Überzeugungsmacht so ein bisschen adressiert, dass das auch eine Rolle spielt, aber dass das jedes Mal immer gedreht werden kann. Doch auch gegen den Kommunizierenden gewendet.
Für mich schließt das jetzt gut an das, was vorher war. Na, er sagt jetzt, dieses Problem des Zirkels und so weiter, dazu brauchen wir jetzt jemanden, der das eben, also braucht es etwas, was damit klarkommt, und er hat das ja auf der letzten Seite schon angesprochen, und jetzt wird es ausgebreitet, ne? Und zwar eine andersartige Unterscheidung von System und Umwelt. Und das jetzt auszubreiten, ja, das passiert hier gerade. So kommt mir das vor. Er versucht es nachvollziehbar machen. Hier der Ausflug mit der Philosophie oder bis zur Metaphysik.
Ja.
Habe ich überlegt, ob er damit Kritik an seinem eigenen Vorgehen gemeint ist oder ob er sich so markiert wahrnimmt, dass er das so.
Nein, es geht um die Nominalität dieser Einheitsbegriffe. Das hatten wir ja auch schon in der Diskussion mit Hartmut Esser, dass das immer wieder, also sobald man dieses Hypokeimenon, also dieses Rangschema hat oder eine Ebenendifferenz, dann ist eigentlich schon das Differenzkalkül zerstört. Dann ist es schon destruiert und vereinseitigt worden. Das meinte er eigentlich damit.
Ja, vor allen Dingen ist hier Philosophie und Metaphysik so ein bisschen abschätzig gemeint. Also als ob man nur darüber quatschen würde oder so. Ne? Das ist auch das, was Hartmut öfters mal sagte, so, ach, die Philosophen wieder oder so. Ich mache ja hier richtige Wissenschaft und ich will die Warum-Fragen stellen und beantworten.
Genau, nicht prima Philosophie. Genau, das ist ja...
Der Satz davor ist ja, er kann natürlich eingreifen wie eine höhere Instanz, ne, die Verfahren wiederholt und so weiter. Und das wird ja dann hier mit der Philosophie, ja, André, abgewertet so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Also dieser höheren Instanz ist so gemeint, dass praktisch der Beobachter also nicht mit so einem Second-Order-Kybernetics-Prinzip rangeht, sondern im Prinzip nochmal versucht, ganz genau dasselbe zu machen wie das System, was er beobachtet, nur nochmal besser.
Ja. Und dazu braucht es Macht. Und sei es Überzeugungsmacht, ja, das ist schon...
Und das kann eben auch nicht der Weg sein. Und diese Begründung für diese Second-Order-Cybernetics ist ja, das finde ich ganz schön beschrieben in einem Satz, wir beobachten Systeme, die ihrerseits die Umwelt beobachten. Und zu diesem Zweck unter anderem Selbstbeobachtung mobilisieren müssen, denn sonst wüssten sie nicht, was der Unterschied zu ihnen und der Umwelt ist.
Genau.
Das heißt, Themen, die die Umwelt beobachten, müssen sich auch selbst beobachten, sonst wüssten sie ja gar nicht, was Umwelt und was sie selbst sind, was System ist.
Stefan Hirschauer.
Dieses ganz tief verankerte Prinzip der Notwendigkeit einer von selbstreferenziell operierenden System stark.
Ja. Das ist ja die Sonderposition der Europäer auch im weltgeschichtlichen Kontext, dass die jedes Mal, wenn die sich anderen Kulturen genähert haben, immer sie selber geblieben sind. Die haben immer die causally closure hinbekommen, natürlich in der Illusion einer höheren irgendwie Weisheit oder Effektivität natürlich, aber dass man eben nicht zum teilnehmenden Beobachter geworden ist und sich nicht damit gemein gemacht hat mit den anderen Kulturen, jetzt immer in diesen Anführungszeichen. Und das ist ja auch ein wichtiges Signum qualitativer Forschung, dass sie es eben schafft, anders beobachten zu können, obwohl sie so tut, als wäre sie involviert in der Feldforschung zum Beispiel. Oder in der experimentellen Feldforschung, da gibt es ja immer diese ganzen Amalgame dazwischen, die dann immer wieder auf Erkenntnisgewinne abzielen, die sonst nicht sichtbar werden können.
Und umgekehrt.
Ja, interessant ist auch dieser Satz, der Beobachter des beobachtenden Systems operiert von außen und von innen zugleich, er wechselt ständig die Position. Das ist ja das, was der Konstantin gerade so angeteasert hat mit dieser Paradoxie, die dann in der Beobachtung zweiter Ebene entsteht. Und das muss man immer beachten, dass das mit Systemreferenzgesellschaft verbunden ist. Also jemand, der schwarze Löcher untersucht oder so, da wird man nicht schnell von innen nach außen können und die Beobachterposition wechseln, ne? Sondern dass sich Wissenschaft im System Gesellschaft ausdifferenziert.
Obwohl auch gerade der Kosmologe im richtigen Moment auch zu den theoretischen Physikern dann Kontakt aufnehmen muss, wenn er merkt, dass er selber in eine Unbeobachtbarkeit hineingerät und da sein Erkenntnishorizont aufhört praktisch und dann die
Ganz genau. Ja. Aber das ist ja dann so ein trans- oder interdisziplinäres Vorgehen, ne? Dass man dann auch noch mit einer anderen Modellbasis oder mit anderen Perspektiven auf dasselbe guckt. Aber man guckt eigentlich nie vom Gegenstand nach außen, weil es überhaupt gar nicht möglich wäre.
Ja, das ist sowieso der Gegensatz zwischen Kybernetik und Komputation. Also inside out oder outside in. Diese ganz, also die biologischen Systeme von innen nach außen und die Komputationalen von außen nach innen. Aber das ist eine andere Sache noch.
Ja, aber dann daran dann der Satz, aber er legt zugleich Wert darauf, im beobachteten System anschlussfähig zu operieren und sich deshalb der Autopoiesis eben dieses Systems einzufügen.
Ja, das ist so eine komische Formulierung irgendwie. Also
damit ist gemeint, das ist das Wissenschaftssystem. Ne, damit ist jemand gemeint, das Wissenschaftssystem beobachtet, also jemand, der Forschung über das Wissenschaftssystem macht, muss auch im Wissenschaftssystem operieren. Er kann nicht einfach Bilder malen über das Wissenschaftssystem, sondern er muss auch wahrheitsfähige Texte schreiben.
Ja, er muss Wahrheitswertigkeit erstmal akklamieren, bevor er sie überhaupt belegen kann natürlich. Also das machen ja Forschungsanträge die ganze Zeit, dass sie behaupten, wir finden da was und nach 3 Jahren zwischen Evaluation merkt man, das war nur vorgeschützt, aber es ist trotzdem aufrichtig gewesen. Ja.
Du bist dran, Konstantin.
Achso, ich bin dran, genau. Wir beginnen nach diesen einleitenden Bemerkungen der Analyse der sachorientierten Strukturen und Verfahren des Wissenschaftssystems damit, das Problem der Komplexität vorzustellen. Also Überabzählbarkeit, too many parts to count. Denn einerseits steht dieses Problem im Zentrum der erörterten Diskussion. Es ist Begründungsschwierigkeit und Wachstumsindikator in einem und tritt somit wie von selbst zutage, wenn Begründungstheoretiker und Wachstumstheoretiker sich über den Sinn von Wissenschaft streiten. Komplexität ist außerdem ein gut verkapseltes Paradox, denn der Begriff bezeichnet als Einheit, was er als Vielheit meint. Wenn es um richtige Reduktionen geht, ist Komplexität das Problem der Probleme. Also die Bibliografie der Bibliografien, also ein komplett unlösbarer Fall. Während im Mittelalter von Komplexität auf der Grundlage der Unterscheidung von Ganzem und Teil die Rede war und Komplexität folglich als Zusammengesetztsein definiert war, rekurrieren die heutigen Definitionen auf die Unterscheidung von Element und Relation. Komplexität wird zum Thema, wenn man mit Hilfe dieser Unterscheidung beobachtet. Wenn nicht, dann nicht. Dann hat es also nicht ständig mit Komplexität zu tun, aber ein Beobachter kann jederzeit Komplexität thematisieren. Und die Zeichen dafür stehen heute günstig. Das bedeutet auch, dass man in der älteren Literatur ständig unterlaufende Verwechslung oder Fusion der Begriffe Teil und Element vermeiden muss. Teil ist systemtheoretisch redefiniert immer System im System. Ein Element dagegen die für ein System nicht weiter dekomponierbare Operation. Daher stehen auch die Unterscheidungen System-Umwelt und Umweltrelation quer zueinander. Element und Relation quer zueinander. Und erst ihre Verknüpfung führt zu Aussagen wie autopoetische Reproduktion von Elementen, führt zu einer System-Umwelt-Differenzierung und damit zum Aufbau von Komplexität in Systemen. In diesem Sinne hat die Ausdifferenzierung eines funktionsspezifischen, operativ geschlossenen und insofern autonomen Systems für wissenschaftliche Forschung eine wichtige und auch in analogen Fällen unvermeidliche Folge. Es entsteht Komplexität auf der Basis einer systemeigenen Differenz von System und Umwelt. Das System wird komplexer und folglich wird auch das, was das System als Umwelt beobachten und behandeln kann, komplexer. Aber das heißt nur, ein Beobachter kann, wenn er die Unterscheidung Element-Relation zugrunde legt und dann feststellt, dass nicht jedes Element zu jedem anderen in Beziehung treten kann, Systeme komplexitätsthematisch beobachten. Er wählt damit einen folgenreichen, gut anschlussfähigen Zugriff, aber er könnte immer auch anders beobachten. Ich lese den Absatz noch mit und dann stopp. Wichtige Einrichtungen des Wissenschaftssystems sind darauf eingestellt, den Aufbau von Komplexität wahrscheinlicher zu machen und damit zu beschleunigen. Dazu gehören Institutionalisierung, individuelle Freiheit der Themenwahl und der Meinungsäußerung. Fehlen von Entscheidungszentralisierungen, also heterarchische, nicht hierarchische Form der rekursiven Entscheidungsverknüpfung, hohe institutionalisierte Toleranz für Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sowie Fehlen eines terminierten Entscheidungsdrucks, also viel Zeit, 30 Jahre. All dies erhöht zunächst die Variationsfähigkeit des Systems und gibt breite Chancen, aber wenig Sicherheitsgarantien für theoretische Integration und konsistente Begriffsentwicklungen. Aber damit ist zugleich garantiert, dass eine komplexitätreduzierende Theoriestruktur, wenn sie zustande kommt, auch als Selektion sichtbar wird und dass Beobachter auftreten, die sich in Kritik üben. So, Entschuldigung, ich habe ein bisschen gestolpert.
Ja, also jetzt wird langsam klar, warum das Kapitel richtige Reduktionen heißt, weil es geht, oh Wunder, oh Wunder, natürlich um Reduktionen von Komplexität, also das für Luhmann sehr zentralen Theoriefigur der Komplexitätsreduktion. Und die kann man eben offensichtlich richtig oder falsch machen.
Genau, also ein Element ist eine für ein System nicht weiter dekomponierbare Operation. Also es würde alles in sich zusammenfallen, wenn plötzlich die Organismen, die Zellen, die Moleküle, die Submolekularstruktur, die Elementarpartikel plötzlich irgendwelche Devianzen aufzeigen, die darüber liegende Kontrollhierarchie nicht mehr beherrschen kann. Also wenn man dekomponiert, das schreibt er hier auch so. Und die Operativität, die Interoperativität muss immer gewährleistet werden auf Maßgabe der Beherrschbarkeit, also des Aktionsradius des eines Systems.
Ja, also aber das ist ganz genau hier ganz entscheidend, indem wir, was der Satz sagt, ist dieses systemtheoretisch redefiniert. Also Teil ist systemtheoretisch redefiniert, immer System im System, und Element ist dagegen eine nicht weiter dekomponierbare Operation. Und deswegen leiden alle Einführungen in die Systemtheorie, die dann damit beginnen, was Komplexität ist und dass Elemente im Verteil, also dass nicht alle Elemente mit allen eine Relation haben können und dass sie Teil vom Ganzen sind. Genau in dieser Schwierigkeit landen die alle, weil sie nochmal mit dem normalen Alltagsverständnis von Teil und Element arbeiten, der ein völlig anderes ist als ein Teil, ist auch ein System im System und ein Element ist eine Operation. Also ein Element hat eigentlich so im normalen Verständnis eher so einen Korpuskelcharakter, also so, ja, so ein kleines Ding. Und das ist es hier eben genau nicht, sondern das ist ein Ereignis in der Zeit. Das ist da, ja, und schon wieder weg. Und dass ein Teil auch ein autopoetisches System in einem anderen autopoetischen System sein soll. Das ist auch wieder sehr weit vom Alltagsverständnis weg. Und deswegen ist es manchmal so schwierig, da so gute Bilder zu malen, die Begriffe verwenden. Also oftmals liest man in so Luhmann-Literatur diese Begriffe, ohne überhaupt diese Definition schon vorher verinnerlicht zu haben und denkt eigentlich noch an den alten Metaphern und Bildern.
Ja, Bilder und Metaphern sind ja eher hinderlich, finde ich immer. Also für mich jedenfalls.
Ja, ich sehe das auch so, ja.
Ja, aber hier sagt er, wir haben Reduktion, ne, es geht um Reduktion. Aber erstmal sagt er, dass diese Art und Weise von Systemen eben erstmals entsteht Komplexität. Ne? Also es wird mehr Komplexität auf der Basis einer systemeigenen Differenz von System und Umwelt. Das genau, System ist komplexer und folglich und so weiter. Also erstmal wird ausgebreitet, es entsteht mehr.
Ja, aber da ist noch gar nicht so gemeint, dieses Mehr, sondern da ist gemeint, dass Komplexität als Gegenstand entsteht, also überhaupt als Hinsicht. Du kannst natürlich auch alles Mögliche beschreiben, ohne Komplexität überhaupt in den Mund zu nehmen. Komplexität wird zum Thema, wenn man mit Element und Relation unterscheidet.
Ja, und man holt praktisch die infiniten Weiten der systemumgebenden Wirklichkeit, der Umwelt in sich hinein und bewundert sich dafür, dass man das gerade noch so kontrollieren kann. Also das ganze neuronale System ist ja darauf aufgebaut, dass man sich Komplexitätsgefälle rekompressieren kann, Auflösungsvermögen verändern kann, Begriffskombinationen, also der ganze Formenschatz wird ja ständig durch die neuronale Struktur mitbedingt und führt dann zu Lautfolgen, führt zu Artikulationsvermögen, führt zu Textproduktion, führt zu Systembildung und immer, also das ist ja diese Matroschka-Puppe, dass es immer weiter reingeht.
Ich rechne ja fest damit, dass er dann gleich den Bogen weiterzieht, eben zur Reduktion. Aber erstmal uns hier rüberreichen, also Begriffsdefinition und eben sagen, wie er es sieht, ne? Dadurch, wie ein System eben System ist, durch die Abgrenzung System Umwelt durch die Grenze, wird es erstmal komplex.
Es ist ein Holismus, an den man sich gewöhnen muss, weil der einen dann auch nicht mehr loslässt. Also das ist ein bisschen diese Luhmann-Infektion. Also so wie Luhmanns Theorie Autopoiesis nicht mehr losgeworden ist und das dann viral gegangen ist, seit Maturana diese Entdeckung gemacht hat, wird man auch dieses Systemdenken nicht mehr los. Man baut plötzlich alles so zusammen. Also dieses Paperclip-Maximizer-Phänomen, dass man nur noch so prozessieren kann irgendwann. Das ist natürlich ganz gefährlich.
Er spezifiziert dann das Wissenschaftssystem, also er stellt das Wissenschaftssystem dann nochmal besonders heraus, weil gerade das Wissenschaftssystem eben den Aufbau innerer Komplexität wahrscheinlicher macht und beschleunigt im Vergleich zu anderen Systemen. Und das begründet er dann mit ein paar Stichpunkten, nämlich mit der Institutionalisierung der Freiheit der Themenwahl, ist der erste Punkt. Und zweitens das Fehlen von Entscheidungszentralisierungen, also dass irgendeiner sagt, so machen wir das jetzt, sondern hierarchische Struktur und hohe institutionalisierte Toleranz für Meinungsverschiedenheiten, das ist ja auch nicht in Systemen gang und gäbe. Also Politik könnte sich sowas gar nicht leisten, Rechtssystem könnte sich das gar nicht leisten in dieser Form. Und dann kommt noch hinzu das Fehlen eines terminierten Entscheidungsdrucks. Also dass man all diese Konflikte und Gegenläufigkeiten auch wirklich aushalten kann und muss. Und das führt, dass die Sache komplexer wird.
Ja, Und das, daran erkennt man auch schlechte Wissenschaftler. Ja, also wenn mir ein Wissenschaftler schon sagt, ja, wir machen das hier so und so und das ist unser Lieblingsrezept und damit kochen wir jetzt die nächsten 30 Jahre dieselbe Suppe und sowas. Also das gibt's ja. Auch in Podcasts, wenn man so Wissenschaftskommunikation hört.
Obwohl er kein schlechter Wissenschaftler ist, hat Hartmut genau das immer eingebracht. Ne? Ja. Aber darauf haben wir uns ja nun mal alle verständigt. Aber das sind doch die Grundlagen der Wissenschaftscommunity und an die halten wir uns jetzt auch eigentlich mal. Also bei dieser Begründung ist, glaube ich, immer mitgeschwungen, dass er gesehen hat, ja, das könnte man hinterfragen, ja, das kann man anders sehen, aber nee, liebe Leute, bitteschön, daran halten wir jetzt. Ne? Das ist genau so ein hierarchischer Aspekt, ne? Und das ist eben keine hohe Toleranz für solche Meinungsverschiedenheiten. Nee, so das gewisse Fundament für das, was wir machen, müssen wir haben und das ist eben eine Realwissenschaft und das muss eben analytisch sein.
Und hier am Ende holt das dann wieder ein, weil er sagt eben, damit ist zugleich garantiert, dass eine Komplexität reduzierende Theoriestruktur, sein Angebot, wenn sie zustande kommt, auch als Selektion sichtbar wird und so weiter und so weiter. Damit rechne ich dann, dass er das jetzt ausbreitet.
Ja, und sich in Kritik üben. Und zwar in der Kritik, die man nicht erwarten kann. Also nicht das, was man immer sich schon zurechtbackt, so als Einwände und Gegenmeinungen oder sowas. Also der Prophet im eigenen Lande gilt gar nichts. Ja, das ist die Erfahrung schlechthin. Auch Hartmut Rosa. Also da habe ich praktisch das Exempel wurde mir statuiert, weil er immer nur zu seinem Chor gepredigt hat, der sowieso schon überzeugt ist, der finanziell von ihr abhängig ist und so weiter. Also das ist total unattraktiv. Man muss dahin gehen, wo es wehtut, weil man nur dann wirklich Negationspotenzial in der vollen Entfaltung der Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems zu spüren bekommt.
Und es macht mir Spaß, ja.
Nee, es macht nicht Spaß. Also letztlich, wenn man von einer Konferenz kommt, in der sich alle in den Haaren gelegen haben und wo man erstmal sich drei Wochen in die Bibliothek einschließen muss, um seine ganzen Wissenslücken zu schließen, das macht keinen Spaß. Spaß ist wenn man dann einen Ausweg findet, irgendeine Lösungsmöglichkeit, die man vorher nicht gesehen hat. Aber auch die ist wieder mit Arbeit verbunden und nicht mit Affirmation oder sowas.
Ja, aber das würde ich dann für mich schon eher als Spaß sagen. Bei den anderen Sachen, wo man sich immer nur zunickt, wo alle einer Meinung sind, da schlafe ich ein.
Ist so. Ja, aber das ist der metaphysische Schlummer ist ja dann auch gewollt teils. Also es gibt ja ganze, also man kann sich ja Sektionen schaffen in seinen Gesellschaften, in denen man dann nicht davon gestört wird. Aber das ist...
Ja, und wenn du zu sehr gestört wirst, dann gründest du halt eine neue Gesellschaft. Also dann spaltest du dich einfach ab und dann hast du dein Laden am Laufen.
Ich lese.
Jawohl.
Angepasst an die bisher entwickelten Theorievorstellungen soll der Begriff der Komplexität eine Einheit bezeichnen, die ihrerseits verschiedene Einheiten, Elemente umfasst. Von größerer Komplexität kann man dann sprechen, wenn die Zahl und oder die Verschiedenartigkeit der Elemente zunimmt, die der umfassenden Einheit, die als komplex bezeichnet wird, zugeordnet werden. Schon der Begriff der Komplexität und erst recht jeder Vergleich von Komplexitäten unter dem Gesichtspunkt von mehr oder weniger ist Sache eines Beobachters. Ein System ist für sich selbst daher nur komplex, wenn es sich unter diesem Gesichtspunkt, also mit Hilfe der Unterscheidung von umfassender Einheit und elementaren Einheiten beobachtet. Mit anderen Worten, es kann seine Operationen auch dann fortsetzen, wenn es dabei nicht beachtet, dass es damit Komplexität reduziert. Aber zugleich mag man vermuten, dass bestimmte strukturelle Errungenschaften oder wir denken vorgreifend schon an Theorien und Methoden, die Beobachtbarkeit von Komplexität voraussetzen, wenngleich das nicht eo ipso heißen muss, dass man die Begriffe Theorie und Methode im Hinblick auf die Funktion der Steigerung und Reduktion von Komplexität definiert. Insofern ist Komplexität kein praktisches Problem, wohl aber die Bezeichnung der Funktion, die ein Theorieprogramm oder ein Methodenprogramm im Vergleich zu anderen Möglichkeiten als Einheit erscheinen lässt. Auch der Begriff der Komplexität hat eine alte, über die neuzeitliche Wissenschaft weit zurückreichende Tradition und muss deshalb historisch situationsgerecht verwendet werden. Ganz selbstverständlich war er zunächst auch in den Erkenntnistheorien interpretiert worden anhand des Schemas eines Ganzen, das aus Teilen, Elementen besteht, die zueinander in Beziehung stehen. Auch hierbei war man schon auf das Problem der Reduktion von Komplexität gestoßen in der Einsicht, dass komplexe Ideen normalerweise nur an Teilaspekten erfasst werden. Eine zutreffende Erkenntnis einer komplexen Idee war danach als möglich, wenn auch als schwierig gedacht. Sie erforderten nämlich eine vollständige Zerlegung der komplexen Idee über mehrere Stufen von ihrerseits komplexen Teilideen in letztlich einfache Ideen. Und sort, also irgendwie in einfache Ideen, französisches Zitat. Erst bei diesen einfachen, klar zu unterscheidenden und zu bezeichnenden Ideen erreicht die Erkenntnis ihr natürliches Ziel, ihr Ende und zugleich den Konsens der Vernünftigen. Da dies jedoch bei sehr komplexen Ideen praktisch ausgeschlossen ist und insbesondere durch die Worte der Sprache nicht geleistet werden kann, gehört es die Lehre vom Umgang mit komplexen Ideen und von Reduktion in die Lehre von den Ursachen der Irrtümer. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich der Begriff der Komplexität deutlich von diesen Prämissen gelöst. Man bemerkt zum Beispiel, dass die Einheit von etwas Komplexem die Vorstellung einer Beobachtung ist, dass sie eine letztlich paradoxe Vorstellung ist und dass sie eine Mehrheit von Beschreibungen zulässt. Dann kann man aber Reduktionen auch nicht mehr als Verzerrungen oder als Irrtümer behandeln, sondern eben als selektive Beobachtungen und Beschreibungen, die im Verhältnis zueinander inkonsistent sein mögen, aber trotzdem funktionieren können, weil ihr Kriterium nicht in der logischen Konsistenz liegt, sondern in der Anschlussfähigkeit für Operationen. Und erst dann kann man Steigerung der Komplexität als etwas auffassen, was nicht unbedingt in genauer Proportion die Wahrscheinlichkeit des Irrtums erhöht. Ich mache mal einen Punkt, ja?
Ja. Ja, also das ist ja auch eine alte Weisheit, die irgendwie in der Soziologie verloren gegangen ist, dass eigentlich nur Probleme wirklich lohnen, die nur die maximalen Teilaspekten erfasst werden können und eine ungenaue Antwort auf ein hochkomplexes Problem viel, viel spannender ist als die direkte und präzise Beantwortung einer trivialen Frage. Das war ja auch ein bisschen so dass der Streitpunkt zwischen der analytisch-empirischen Forschungsrichtung und dem DGS-Ansatz, der sich ja extra, also der mit Approximationen arbeitet und mit besonders harten Nüssen, die es dann zu knacken gilt und was man alles nicht in so eine Vierfelder-Matrix reinbekommt. Das war ja auch immer Parsons Problem, dass er aus dem Kästchenschema nicht mehr rauskam irgendwann. Und das aber für hochkomplex gehalten hat.
Das Interessante an der Begriffsverwirrung, die wir vorhin schon hatten mit diesem Teil und Element, ist, dass er jetzt, indem er die historischen Abläufe beschreibt, genau wieder in diese Falle selbst tappt, indem er nämlich schreibt, dass ganz selbstverständlich war er zuerst auch in den Erkenntnistheorien interpretiert worden anhand des Schemas eines Ganzen, das aus Teilen, in Klammern auf, Elementen besteht, die zueinander in Beziehung stehen. Also vorhin hat er noch Teil und Element sauber unterschieden. Teil ist immer Teilsystem, Element ist immer eine Operation. Und hier ist jetzt wirklich das Teil als Element, als Korpuskel gemeint.
Aber er referiert es jedoch nur, wie das vorher falsch gemacht wurde.
Ja, ganz genau.
Die Tradition beschreibt. Aber wenn man beim Lesen diesen Unterschied diesen Unterschied im Sinnmedium nicht mitvollzieht, dann stolpert man halt an der Stelle.
Ja, wo ich hängen geblieben bin, war ein Stück vorher hier. Insofern ist Komplexität kein praktisches Problem, wohl aber die Bezeichnung der Funktion. Da bin ich noch so am drüber, wie ich das verstehen soll. Der Funktion, die ein Theorieprogramm oder ein Methodenprogramm im Vergleich zu anderen Möglichkeiten als Einheit erscheinen lässt.
Also ja, das ist genau das. Man kann sie nicht, die ist unadressierbar. Du kannst nicht wissen, was du nicht wissen kannst. Du kannst nicht, also diese Überabzählbarkeit ist unartikulierbar. Und das geht ja an, also man kann ja immer nur eine bestimmte, das hat er auch, sagt er auch an anderer Stelle, durch die Worte der Sprache kann das nicht geleistet werden, dass bei sehr komplexen Ideen direkt alle Bestandteile auf dem Tapet sind, auf dem Tableau zur Verfügung stehen. Also das ist ja auch das bei wirklich bahnbrechenden wissenschaftlichen Aufsätzen so, dass da ganze Begriffsfelder neu erschlossen werden. und alles reguliert wird, was da gesagt wurde.
Also da an der Stelle hätte man vielleicht noch dazu schreiben können, dass sich das Wissenschaftssystem an der Stelle ja hilft, wenn es ständig neue Sprachen kreiert. Also wenn man jetzt mal Mathematik als Sprache nimmt oder als Werkzeug, ne, dann sind natürlich viele Sachen wie die Krümmung der Raumzeit überhaupt nicht in Worten darstellbar. Oder auch die Prinzipien der Quantenphysik sind in Worten nicht beschreibbar. Die sind nicht begründbar, aber sie sind halt mathematisch beschreibbar und mathematisch begründbar. Das heißt, also klar, die Soziologie weniger, ne, die arbeitet weniger mit diesen mathematischen Beschreibungsverfahren, aber nahezu alle anderen Wissenschaften, außer vielleicht Philosophie noch.
Ja gut, man kann ja mal versuchen, Systemtheorie in Brackett-Schreibweise, in der Dirac-Darstellung irgendwie. Oder, also man kann es gibt ja immer wieder so ein paar Verrückte, die das versuchen und dann, also Richard Münch hat das ja mit Parsons, glaube ich, mal versucht, der eine ganze, also seine 500 Seiten Monographien sind immer durchzogen von so Riesendiagrammen, also das ist diagrammatische Sprache, das ist noch keine Terminologie, aber diese Leerstelle soll man ja begrüßen. Es ist ja gut, wenn man auf Phänomene stößt, für die man noch keine Begriffskörper bereitstehen hat und die man dann erst kompositional und rekombinatorisch herstellen
muss. Ja.
Also das ist eigentlich erst das Spannende. Das wird auch über, also gerade in der Soziologie unterschlagen, wenn man dann Sozialstrukturanalyse macht oder irgendwelche Standardforschung oder so. Nicht, dass das nicht schlecht ist, Replikation und sowas, das ist alles aller Ehren wert. Aber eben nichts, womit man wirklich Innovationskraft nachhaltig entfachen kann, dass es eben auch also langfristige Forschungsprojekte dann am Laufen gehalten werden können.
Ja. Okay, dann lese ich mal weiter. Ferner muss der Begriff des schlechthin Einfachen aufgegeben werden aufgrund des fortschreitenden Auflösevermögens der Physik. Damit fällt auch die ontologische Unterscheidung des Einfachen und des Komplexen. An ihre Stelle tritt die komplexitätsinterne Unterscheidung von Größenordnungen, in denen noch jedes Element mit jedem anderen jederzeit in Verbindung stehen kann, und solchen, bei denen das nicht mehr der Fall ist. Damit wird aus einem Perfektionsmerkmal der Welt ein Problem, denn jene Differenz markiert die Schwelle, von der ab nur noch selektive, so kontingente Verknüpfungen von Elementen möglich sind und Strukturen sich ändern können, also sich bewähren müssen. Mit dem Begriff der Komplexität ist demnach die Einsicht in Selektionszwang gesetzt. Wir hatten bereits verschiedentlich von Problemen der Anschlussfähigkeit gesprochen. Nichts anderes ist hier gemeint. Aber unter dem Gesichtspunkt der Komplexität und des Selektionszwanges wird deutlich, dass Anschlussfähigkeit durch Begrenzung des Anschlussfähigen durch strukturelle Selektion konstituiert wird. Die Kehrseite der notwendigen Selektion besteht in der Ungleichheit der ausgewählten Strukturen im Vergleich zu anderen, ebenfalls wählbaren Möglichkeiten. Die Auswahl erfordert eine Festlegung der Eigenart, also eine Festlegung des Andersseins. Entsprechend wird in der Wissenschaftstheorie seit Kuhn die Inkommensurabilität der Paradigmata betont. Es handelt sich aber um ein grundsätzlicheres, bis in alle Details reichendes Problem. Letztlich führt jede Reduktion der Komplexität ins Unvergleichbare und die Wissenschaft muss dann methodische Anstrengungen zum Wiedergewinn der Vergleichbarkeit unternehmen. Die funktionale Methode ist eine entsprechende Theorieformierung, und eine entsprechende Theorieformierung sind vielleicht der zu kräftigste Versuch dieser Art. Wir kommen darauf zurück. Da durch Ausdifferenzierung eine Grenze gezogen wird zwischen System und Umwelt, erscheint das Problem der Komplexität als ein Doppelproblem in Bezug auf das System selbst und in Bezug auf seine Umwelt. Zugleich operiert das System aber, wie wir wissen, als rekursiv geschlossenes System ohne unmittelbaren operativen Kontakt mit seiner Umwelt, wenn auch unter der Beschränkung struktureller Kopplungen. Nur Beobachter können die Komplexität der Umwelt mit derjenigen des Systems vergleichen. Für den Fall der Wissenschaft gibt es aber keine hinreichend kompetenten externen Beobachter. Jeder Komplexitätsvergleich muss daher systemintern geführt werden. Das heißt, er ist auf Selbstbeobachtung und auf einen Wiedereintritt der Differenz von System und Umwelt in das System angewiesen. Das Wissenschaftssystem kommuniziert dann unter den Bedingungen von Eigenkomplexität über eine komplexe Umwelt und kann, wenn es diese Komplexitäten vergleicht, feststellen, dass die Umwelt komplexer ist als das System.
Und genau. Und wenn sie das nicht feststellt, dann sollte sie sich darüber wundern und das zum Gegenstand der Forschung machen. Also das haben wir von Esser häufiger mal gehört, den Satz so, ja, das ist ja, das kriegt man alles rein und das ist ja fast schon, und jetzt sind noch zwei Folgen und dann haben wir es geschafft, so, dann ist die Schleife gezogen. Und das, also das ist fatal eigentlich. Also wenn man so auftritt, dann kann man es gleich sein lassen eigentlich. Wenn man so sich sein Erstes präsentiert, also es gibt nur noch so ein paar Restprobleme, das gab es ja in der Physik um 1900, dann das lohnt sich gar nicht, macht mal was Vernünftiges.
Interessant ist diese Figur, dass eben die Wissenschaft wieder ein besonderes Teilsystem unter den anderen ist, weil es eben keine hinreichend komplexen Beobachter gibt, außer es selbst.
Mhm. Ja. Genau, und dass man mit der Einführung von Größenordnungen Unbeherrschbarkeiten mit hineinbringt. Das ist ja ganz am Anfang von dem, was du vorgelesen hast. Mhm. An ihrer Stelle tritt die komplexitätsinterne Unterscheidung von Größenordnungen, in denen noch jedes Element mit jedem anderen jederzeit in Verbindung stehen kann und solchen, bei denen es nicht mehr der Fall ist. Also bei Luhmann, die sind Dimensionen. Also die Dimensionsordnungen sind bei ihm sachlich, zeitlich, sozial festgelegt und das spaltet sich dann auf in eine systemtheoretische, evolutionstheoretische und kommunikationstheoretische Lesart. Und zum Schluss von Gesellschaft der Gesellschaft malt er das dann so auf, dass es da irgendwie, dass es sich so abzweigt und dann bleibt das alles, fließt es so ineinander. Und ihm fehlt eigentlich ein Begriff von Größenordnung. Also das
ja, war er hat sich auch auf Physik bezogen, ne? Also ja. Dass man in verschiedenen Größenordnungen notwendigerweise mit verschiedenen Modellen arbeiten muss, die an der Trennstelle gar nicht so gut zusammenpassen.
Genau, Curse of Dimensionality ist ja ein riesiges Problem in der Physik. Also der Dimensionsfluch, man wird bei den Stringtheorien, da bekommt man das immer nur in 13, in 14, in 32 Dimensionen hin, aber nicht in diesen drei, die wir haben und der einen Z-Dimension und dann fliegt das alles auseinander jedes Mal. Und da kann man sich dann jahrzehntelang drin verirren. Und das ist aber eben nicht sparsam, es ist eben nicht Occam's Razor, es wird nicht zurechtgeschützt auf das, was eigentlich das Urproblem gewesen ist.
Für mich ist das hier, also ich finde, das schließt eben gut an das, was wir vorher gelesen haben. Er breitet das eben jetzt sehr schön aus und für mich auch schlüssig, nicht wahr? Mit diesem Begriff, wo war das hier? Damit wird ein Perfektionsmerkmal der Welt ein Problem, denn jede Differenz markiert die Stelle und so weiter. Mit dem Begriff der Komplexität ist demnach die Einsicht in Selektionszwang gesetzt. Ne? Für mich, ja. Ich lese hier nacheinander, setzt er seine kleinen Argumente.
Ja, und ja, so, die sind gar nicht mal so klein. Also er macht ja auch dann stark, dass es eben keine billigen Theorie-Amalgame geben kann. Also kritische Systemtheorie zum Beispiel. Da gab es ja immer ein paar Sammelbände in der letzten Zeit, dass man das einfach so zusammenschließen könnte, multiparadigmatisch, und dass man dann dadurch die doppelte Leistungsfähigkeit sich dann drauf schaffen kann. Es ist völlig illusorisch, das anzunehmen, weil die Übersetzungsprobleme so groß sind, dass man gleich eigentlich aufhören müsste und sein eigenes Paradigma begründen möchte, wenn man wirklich die Theoriebestandteile in eins setzen will. Also Fabian Arnecker hat das ja auch ein bisschen vorgeschlagen, dass diese Grundzüge einer erkenntnistheoretischen Pragmatik auf Basis von Luhmann und Habermas und sowas. Aber man verliert dann nur mit. Also.
Ja, da hast du bestimmt recht. Und hier der Hinweis auf die Grenze, ne, dass durch die Auslöserfunktion eine Grenze gezogen wird, eben die wird zwischen System und Umwelt. Also alles, was er hier jetzt so auslegt, es fügt sich zusammen. Für mich jedenfalls gerade.
Ja, also die Starrheit, ja. Also das was für mich am fatalsten ist bei dieser ganzen Luhmannschen Auslegung, ist eben diese Vorordnung von diesem doch sehr, sehr arbiträren Begrifflichkeiten mit System und Umwelt. Also da hängen sich ja die Gegner immer gerne auf. Ne? Das ist, was ist denn Welt?
Market, ja.
Warum ist Welt ein Letztbegriff und Umwelt aber nicht? Und warum gibt es mehrere Umwelten, eine Umwelt? Also da gibt es diese Sachen. Kollektiv, Singular, was man eben so zuvor macht. Immer nur ein Beobachter oder mehrere. Und
genau. Ja, für mich sehe ich hier halt, wie er dann jetzt eben dazukommt, für den Fall der Wissenschaft gibt es aber keine hinreichend kompetenten externen Beobachter. Da folgt ja praktisch so schon beinahe raus, eben die Selbstreferenz, ja, also dass ich das eben können muss.
Naja, Selbstreferenz hat jedes System.
Selbstkommunikation. Ja, ich meine damit die...
Du meinst Selbstbeobachtung. Also eigentlich sagt damit nur das Wissenschaftssystem, und zwar als Alleinstellungsmerkmale von allen anderen funktional differenzierten Teilsystemen der Gesellschaft, kann sich hinreichend kompetent selbst beobachten, weil es kein anderes System kann.
Und auch deswegen die was, exakt, deswegen was... hat es sich eben hier drin eben auch ausdifferenziert, ja, und ist so geworden. Unglaublich viel Komplexität auf intern aufbauen zu können. Und damit Komplexität beherrschen, wollte ich sagen, aber zumindest bearbeiten, beobachten zu können. Ne? Jeder also Komplexitätsvergleich muss daher systemintern durchgeführt werden. Das heißt, er ist auf Selbstbeobachtung und auf einen Wiedereintritt der Differenz von System und Umwelt in das System angewiesen. So fügt sich das für mich jetzt ganz gut zusammen.
Ja, man muss damit rechnen können. Also es gibt ja diese quantenphysikalischen Spiel hat immer dieses Shut up and calculate. Also dass man es, sobald du es, wenn du es nicht aufs Papier gebracht hast, dann kannst du auch nicht sagen, dass du es komplexitätstechnisch gemanagt hast. Also dass diese Schwelle überschritten werden muss und dass man jedes Paradigma, das man anhand seiner Komplexitätsannahme zu untersuchen bereit ist, mit einer höherwertigeren Logik betrachten können muss. Also dass eine dreiwertige Logik die Fehler der zweiwertigen zur Sichtbarkeit bringt, zum Beispiel.
Ja.
Oder dass unterschiedlich raffiniert geführte Dialektiken bestimmte einfachere Wahrheiten anderer dechiffrieren kann. Und so geht das dann immer weiter. Ne? Also es gibt ja auch, Luhmann ist ja nicht die einzige Systemtheorie auf dem Markt. Also auch nicht in den 80ern und 90ern. Da gab es immer noch Helmut Wilke, der hat dann sein Konkurrenzmodell vertrieben und so. Also das... Auch das ist wieder sehr, sehr, auch der, also der Name täuscht auch wieder. Das Label ist alles eigenwertbasiert hier bei Luhmann.
Du wärst gleich mit Weiterlesen dran.
Genau, dies führt dazu, dass das Wissenschaftssystem sich selbst und kommt. Nee, da waren wir schon, ne? Oder? Waren wir da?
Genau, nee, richtig. Ich glaube noch nicht. Da bist du richtig.
Mit der Komplexität der Umwelt, mit der eigenen Komplexität und mit dem Problem, die eine auf die andere zu reduzieren. Nur so gibt es für das System ein Problem der Requisite Variety und damit ein Problem des Unzureichens der eigenen Erkenntnismittel im Verhältnis zu den Gegenständen mit ihrem unausschöpflichen Horizont anderer Möglichkeiten. Und das ist dann auch die Form, in der das System den Widerstand der Realität erfährt. Ein geradezu klassisches Beispiel hierfür bietet die empirische Sozialforschung. Das müssen wir klippen und bei Twitter reinstellen. Sie löst durch ihre Erhebungsinstrumente die gesellschaftlich geläufige Welt in Daten auf, zum Beispiel Antworten in Fragebogen oder Interviews, und sucht dann nach Beziehungen zwischen den Daten. Theoretisch sollten diese Beziehungen durch eine Theorie prognostiziert werden und diese dann verifizieren oder falsifizieren. Und in Poppers Fall dann eben nur falsifizieren. Genau. Praktisch treten oft komplizierte Auswertungsverfahren an die Stelle einer solchen Theorie. Und man sucht dann nachträglich anhand der Ergebnisse heraus, welche Zusammenhänge sinnvoll interpretierbar sind und wie hoch die Schwelle statistischer Signifikanz ist, die man als noch bemerkenswert beachtet. In gewisser Weise gleicht dieses Verfahren einem Spiel mit dem Zufall. Und mit einem Gemisch von Geschick und Glück führt die Forschung dann zu Resultaten, die weitere Forschung anregen oder entmutigen können. Die Komplexität der Welt erscheint in dem Überraschungswert selbstproduzierter Daten. Aber dann muss mehr Lebenserfahrung als Theorie herangezogen werden, um präsentierbare Ergebnisse herauszuziehen. Die entsprechende Methodologie lehrt also zunächst, die Komplexitätsunterlegenheit des Systems durch selbst erzeugte Komplexität zu kompensieren und dann in der Welt der selbstgemachten Daten unter Ausscheiden zahlloser kombinatorischer Möglichkeiten nach Ergebnissen zu suchen. Das Eingeständnis der Komplexitätsunterlegenheit lässt sich auch durch Zugeständnis der Hypothetik allen Wissens, also durch Änderungsvorbehalt, auffangen. Das führt auf ein besonderes Interesse an der Frage, ob man Wissen ändern muss oder nicht, also auf die systematische Suche nach Falsifikationsmöglichkeiten. Eine funktionsnähere Version ist, dass auf diese Weise die Welt als ein unendliches Reservoir für Innovationsmöglichkeiten erscheint. Jede Innovation, jede Konstruktion neuen Wissens erscheint im Kontext der System-Umwelt-Differenz, also im Kontext des Komplexitätsgefälles. Die Grenze ist das, was Beobachtung und Reflexion der Beobachtung erst ermöglicht. Man kann daher das Auflöse- und Rekommendationsvermögen immer weiter treiben. Mit jedem Erkenntnisfortschritt wird die Komplexitätsunterlegenheit des Wissens deutlicher. Je feinkörniger Je granularer die Umwelt angesetzt wird, desto mehr Kombinationsmöglichkeiten werden vorstellbar. Und desto unübersichtlicher werden sie. Desto deutlicher erscheint die Kontingenz der Welt, die sie nun einmal geworden, wie sie nun einmal geworden ist, desto deutlicher wird die Welt als ein mediales Substrat für das Ausprobieren von Rigidität. Desto unwahrscheinlicher die Natur, desto risikoreicher jede Variation. Und desto höher jede Variabilitätserfolg. Möglichkeit. Mit Systemdifferenzierung verankert demnach die Wissenschaft ihre Funktion, neues Wissen zu ermitteln und in der Welt, wie sie sie sieht. Es bedeutet aber auch, dass die Distanz von Wissen und Wissenswertem sich laufend vergrößert und dass die Wissenschaft kein Wissensziel mehr ausfindig machen kann, indem sie, wenn sie es erreichte, zur Ruhe käme. Das System kann sich selbst dann schließlich nicht mehr teleologisch begreifen, sondern nur noch autopoietisch. Als sich selbst fortsetzende Unruhe. Wissenschaft wird so zu dem Mittel, durch das die Gesellschaft die Welt unkontrollierbar macht. Ja, ich mache mal eine Pause. Oder soll ich noch weiter?
Nö, passt schon.
Na, das, was du gelesen hattest hier, hier war das, nach der empirischen Sozialforschung, ne, mit der Schwelle statistischer Signifikanz und mit Glück und Zufall, das hat mich denken lassen an den Tweet, den du in den Chat reingesetzt hast, ne, mit dem.
Ja, das Höhlengleichnis Reloaded eigentlich, ne, dass man, dass
ja.
Man ja, also das Höhlengewölbe ist dann eben die datafizierte Welt. Das ist auch ein Thema von Yuval Noah Harari.
Ja, aber das Licht, was da praktisch den Schatten erzeugt, ist das Vorwissen. Und das fand ich daran sehr schön.
Ja, das ist eine alt-aristotelische Weisheit. Das ist jetzt, also es ist wirklich, das ist ja wirklich antik, klassische Antike eigentlich. Dass man mit vorhergewusstem Wissenswertes überhaupt erst erschließbar machen kann.
Und das ist hier nicht besonders wertschätzend formuliert, ne?
Nee, aber das macht doch klar, wenn man eben sieht, dass Komplexität vor einem indefiniten und Datenerhebungsmethoden vor einem definiten Horizont operieren. Das ist ja genau die Krux, dass man innerhalb dieses Datenraums nicht auf wirklich hochwertige Überraschungen treffen kann.
Ja, ein Spiel mit dem Zufall, gemischt von Geschick und Glück, dann irgendwas daraus zu holen.
Ja, aber es ist präparierter Zufall. Es ist nicht
er bezieht sich ja da auf empirische Sozialforschung, ne? Also um es mal von anderen Sachen abzugreifen. Und interessant ist, dass wir das ja selbst haben beobachten können, ne? Also ich fühle mich da an manche Diskussionen mit Hartmut erinnert, wenn er schreibt, die Komplexität der Welt erscheint in einem Überraschungswert selbst produzierter Daten, aber dann muss man mehr Lebenserfahrung als Theorie herangezogen werden, um präsentierbare Ergebnisse herauszuziehen. Und so war das ja auch immer. Hat man dann immer gesagt, ja, und dann gibt es verschiedene Methoden und verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu interpretieren, aber man muss eben genau wissen, wie. Und das kann man nur, wenn man schon Erfahrungen mit ähnlichen Sachen macht, ne? Das ist diese Lebenserfahrung damit gemeint, ne? Und die ist dann gekoppelt mit Reputation, sodass das dann eben auch funktioniert in dem Sinne.
Ja, oder dieses Buch von diesem Dirk Ostermann, wie heißt der nochmal, Dirk Oschmann, der Osten, eine Erfindung des Westens oder so. Und da wird genau das, ja, er als Professor, der es überlebt hat, gegen die Verwestlichung der ostdeutschen Lehrstühle irgendwie anzugehen. Und dann kann er jetzt plötzlich aus seiner privilegierten Beobachterposition heraus die Überraschungswerte selbstproduzierter Daten erläutern. Also das ist genau dieses. Also schlechte Wissenschaft, aber im Gestus einer großen sachbuchmäßigen Entdeckung. Aber wie gesagt, so kommt man eben zum Bestseller.
Eine andere Stelle fand ich noch ganz bemerkenswert. Also da spricht er von Ashbys Requisite Variety und dem Problem des Unzureichens der eigenen Erkenntnismittel im Verhältnis zu den Gegenständen und daraus dem unerschöpflichen Horizont anderer Möglichkeiten, eben diesen Gegenstand zu beschreiben. Und jetzt kommt's. Und das ist auch die Form, in der das System den Widerstand der Realität erfährt. Und das ist, an anderen Stellen klingt das oder heißt es völlig anders. Da heißt es eben, es ist nicht die Realität, die den Widerstand produziert, sondern es ist immer interne Systemoperationen, an denen der Widerstand erfahren wird. Und das finde ich ganz interessant. Lesen wir mal diese Fußnote 12, die da dran ist. Ein anderes Argument mit dem gleichen Ziel ist der Hinweis auf die Beharrlichkeit der Dinge. so Kant in der Widerlegung des Idealismus. Das ist ein auf der Grundlage des transzendentalen Idealismus nicht ganz unproblematischer Gedanke, aber man könnte ihn transformieren in die These, dass in jedem Moment das weitere Schicksal des Denkens ein anderes sein kann und das weitere Schicksal der Gegenstände, laufende Entkopplung und Punkt. Das leitet dann über zu der These, dass das Bewusstsein im Verhältnis zu den Gegenständen kein komplexitätsadäquates Vermögen besitzt.
Ja, das ist sowieso ganz komisch. Ich hab letztens diesen Artikel auch Erkenntnis als Konstruktion gelesen und da macht er auch immer diese Demarkationslinie Gegenstand und Erkenntnismittel klar, aber Gegenstände, also es ist eigentlich bei Heidegger wunderbar gemacht, Gegenstände widerstehen sich ja schon selber. Also der Gegenstand ist ja selber in sich schon ein Widerstand, durch den Wirklichkeit als Nebeneffekt irgendwie emergieren kann. Und also das finde ich irgendwie doppelt gelabelt bei ihm da. Also dass er das einmal sich hineindreht, um dann jetzt doch eine bessere Realitätsdefinition zu finden.
Ja, ich bin eher an dem Wort Form eben hängen geblieben, ne? Und dann habe ich aber dann doch genickt beim Lesen. Und woran ich noch gedacht habe bei dieser Stelle hier, dass eben ich gehe hier mit, wie das hier so geschrieben ist, dass das von der anderen Seite oder andersrum gesagt, dieses Beispiel, was eben auch hier unser eidgenössischer Mitleser häufig genug mal wieder sagt, die Verwechslung von Karte mit der Landschaft. Also hier mit dem Hinweis auch hier auf das Idealismus hin und her. Also die Wirklichkeit gibt den Widerstand. Also mit der, ob das, was ich darüber an Aussagen tätige, ob das eben zutreffend ist, eben, also ob, also die an der Realität erfährt, ist Widerstand.
Genau,
sondern an der Realität.
Das muss ja Luhmann noch mal genau das Gegenteil behaupten. Also wir merken uns mal hier, ja. Realität verursacht den Widerstand. Aber wir haben noch ungefähr anderthalb Seiten, Peter, du wärst dran, die schaffen wir noch zu Ende und dann sind wir beim Kapitel 2. Abschnitt 2.
Ja. Wo sind wir denn?
Umso zwingender.
Umso zwingender, hoppla, stößt man bei jeder Selbstbeobachtung des Systems auf die Frage der Eignung der Instrumente. Wenn schon Komplexitätsgefälle zur Umwelt und Komplexitätsunterlegenheit des Systems, dann macht es einen Unterschied, wie man damit umgeht. Der hier liegende Selektionsdruck erzeugt diejenige Problemlage, in der die Wissenschaft an sich selbst arbeitet. Umgang mit Komplexität wird dann zu dem Leitproblem für die Entwicklung von Strukturen, die unter diesen Bedingungen standhalten. Dies kann verstanden werden als Aufforderung, die Zahl und Verschiedenartigkeit der internen Beschränkungen zu vermehren, unter denen das System operiert. Auch dabei handelt es sich nicht um Arbeit an einem immer genaueren Abbild der Umwelt, wohl aber um eine Vermehrung der Hinsichten, in denen das System intern auf, wie immer ausgelöste, Irritationen durch die Welt reagieren kann. Auch der Prozess des Randomisation von zufälligen Anstößen ist ein interner Prozess. Die interne Komplexität kompensiert das Fehlen eines operativen Kontakts mit der Umwelt und sie bildet auf diese Weise Systeme, die gar nicht entstehen könnten, wenn die operative Kopplung an Ereignisse der Umwelt nicht unterbunden wäre. Wer Zweifel hat, dass dies funktionieren kann, mag sich mit einem Blick auf das komplexeste aller bisher entstandenen Systeme davon überzeugen, mit einem Blick auf das menschliche Gehirn. Wir gelangen damit in die Nähe einer verbreiteten Auffassung, die in der Kohärenz der Erkenntnisse, also in einem systeminternen Indikator, das einzig mögliche Wahrheitskriterium sieht. Die Kohärenztheorie ist aufgrund der Ablehnung aller absoluten, fremdreferenziellen Wahrheitskriterien entwickelt worden. Sie geht davon aus, dass ein zirkuläres Argumentieren unvermeidlich ist und nur das System selbst Kriterium der Wahrheitsansprüche sein könne. System hier freilich in kognitivem Sinne genommen und mit Einschluss des letztlich ausschlaggebenden Zusatzkriteriums so umfassend und so konsistent wie möglich. Ferner reagiert sie, wenn nicht explizit, so doch implizit, auf ein Zeitproblem. Es geht um das Verkraften von Innovationen, um die Kohärenz neuen und alten Wissens. Man hat beim Entwurf dieses Konzepts an das Wissen menschlicher Subjekte gedacht, modifiziert durch einen posthegelianischen Theoriekontext, und nicht an kommunikative Systeme. Hebt man diese Beschränkung des historischen Entstehungskontextes auf, könnte man das Kohärenzkriterium in die Theorie autopoetischer Systeme überführen. Dann sieht man aber sogleich, dass diese Auffassung nicht weiterführt als bis zu der Einsicht, gerade Stimmigkeit mit ihren je spezifischen und modifizierbaren Anforderungen sei eine systeminterne Konstruktion. Denn unabhängig vom Wissen kann man ja nicht wissen, ob die Außenwelt selbst kohärent ist und ob sie es bleibt, wenn die Wissenschaft ihr Auflösevermögen immer weiter steigert. Auch wäre die Folgerung kaum akzeptabel, gut durchkonstruierte, etwa mathematisierte, Theorien hätten eine bessere Wahrheitschance als solche mit inhärenten Widersprüchen und ungelösten Problemen. Deshalb ersetzen wir, ohne die Verwandtschaft zu leugnen, das Kohärenzkriterium durch das Komplexitätskriterium. Hochkomplexe Wissenskonstruktionen sind leichter störbar, irritierbar, sind empfindlicher für Wahrnehmungen und für Bedenken, die im Bewusstsein aufsteigen mögen und in Kommunikation gegeben werden. Sie sind, im Sinne von Ashby, allenfalls ultrastabil mit der Hilfe von Stufenfunktionen. Wenn aber ein solcher Wissenskomplex unter derart erschwerten, zunehmend unwahrscheinlichen Bedingungen gleichwohl fortgeschrieben werden kann, kann man daraus Schlüsse ziehen. Hohe Komplexität ist zwar keinerlei Zeichen dafür, dass die Umwelt einigermaßen adäquat repräsentiert oder gar modelliert ist, aber belegt wird doch ganz unmittelbar, dass auch eine so hochgetriebene, so weit von Wahrnehmungen und Alltagserfahrungen distanzierte Unwahrscheinlichkeit immer noch geht. Also offenbar umweltangepasst operiert, wie immer die Außenwelt beschaffen sein mag. Von Kohärenz kann dann immer noch die Rede sein, aber wir werden diesen Begriff später durch den Begriff der informationellen Redundanz ersetzen und ihn im Kontext einer Theorie der Evolution des Wissens auf eine der evolutionären Funktionen, auf die Funktion der Stabilisierung relativieren. Das hat es aber nochmal in sich gehabt.
Ja, also er spricht ja sehr oft von dem Kohärenzkriterium und dass das Kohärenzkriterium in das Kriterium der Anschlussfähigkeit von autopoetisch geschlossenen Systemen überführbar wäre. Und der Kontext vom Kohärenzkriterium ist, dass man eigentlich im philosophischen Wahrheitsbegriff vier verschiedene Hinsichten sehen kann oder gesehen hat, auch geschichtlich. Nämlich einmal die unmittelbare Evidenz, zweitens eine Korrelation von Sache und Denken, drittens, wie gesagt, die Kohärenz durch Stimmigkeit in sich oder eben die vierte Variante als performative Konsistenz per ausgeschlossenem Widerspruch. Also das sind die verschiedenen philosophischen Paradigmen, wie man Wahrheit fassen kann. Und er schließt eben hier an diesen Kohärenzbegriff ab, der eben keine Relation zur Umwelt braucht, sondern der nur durch das System selber definiert ist, nämlich die Stimmigkeit zu allen anderen Aussagen.
Ja, also noch mehr als eigentlich Performance, also mehr als Sprechakt zum Beispiel oder mehr als Performativität, sondern die Informationalisierung durch die Systemationsleistung, so würde ich das jetzt dimensionstheoretisch beschreiben. Aber das ragt jetzt schon wieder heraus. Aber es ist schön, dass der Daniel Pascal Zorn jetzt immerhin noch mit seinen Hinsichtenlogiken in dieser letzten Kehre dieses Einleitungsabschnittes dann gehört wird.
Ja, genau. Daher kamen diese vier Punkte auch übrigens. Und interessant ist, dass eigentlich Luhmann dann sagt, ja, und die Kohärenz, und dann, wir wollen das auf ein Komplexitätskriterium, also das Kohärenzkriterium durch das Komplexitätskriterium ersetzen. Und das ist interessanterweise, wenn man mal jetzt Occam's Razor überlegt, genau das Gegenteil. Ne? Mhm. Also eigentlich das, was viele Leute unter wissenschaftlich verstehen, also sagen ja, wenn man ganz viele mögliche Erklärungen hat, dann nehmen wir die, die die wenigsten Voraussetzungen hat, die einfachste, das wird es denn schon sein, das ist Occam's Razor. Mhm. Sagt der Luhmann, nee, ganz im Gegenteil. Also wir stellen um und sagen, je komplexer eines ist, umso mehr Chancen hat es, weil der Luhmann im Herzen eigentlich Wissenschaft nicht als irgendeine Konvergenz mit irgendwas real existierend ja. in der Umwelt sieht, sondern eben nur als Kommunikation. Und je mehr Möglichkeiten so eine Kommunikation hat, eben umso so besser. Deswegen schreibt ja. er hier auch an einer Stelle, dass so Kleinigkeiten wie logische Widersprüche oder Sachen, die sich gegenseitig ausschließen, eigentlich kein wirkliches Kriterium sein können. Und das ist alles ehrlich gesagt nicht überzeugend, vor allen Dingen überhaupt nicht passend zum Kohärenzkriterium, weil genau das würde das Kohärenzkriterium ausschließen, also interne Widersprüche.
Ja, aber wie gesagt, diese Minimalpaaranalysen und das mögliche Rückführen auf möglichst wenige Vorannahmen, das kann einem gerade bei gesellschaftstheoretischen Höhenlagen dann auch aufs Glatteis führen. Also das.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass Occam's Razor, also das kommt mir genauso beliebig vor. Ne? Also ja, Occam's Razor würde ja nicht funktionieren für die Quantenphysik oder so. Also eben nicht so, dass
ich habe hier. In dem jetzigen Zustand. Vielleicht kommt das ja nochmal. Vielleicht gibt es ja die große Konvergenzbewegung.
Also, aber ich wollte nur sagen, dass er davon bewusst abweicht und es eben von vielen anderen Wissenschaftlern immer als das entscheidende Kriterium herangeführt wird. Und bei einer gesellschaftlichen, also bei Soziologie, würde ich da wahrscheinlich eher auch mitgehen, dass Occam's Razor überhaupt nicht das Kriterium sein.
Ja, also es wird ja bei Luhmann also immer eingefordert, dass er doch mehr Statistik hätte heranziehen sollen. Also wir haben ja auch in Kunst der Gesellschaft schon sehr merkwürdige Abweisungen von diesem Diktum gelesen und dass er eigentlich dieses Prinzip der unabhängigen Mehrfachentdeckung verfolgt. Also wenn man sich mal diese Fußnoten ansieht, das ist von 1914, dann hat er einen Text von 1702, dann einen von 1605, also er marschiert so durch die Jahrtausende oder Jahrhunderte zumindest und sucht da immer wieder nach Passungsverhältnissen, die dann punktuell zu diesen Komplexitätskriterien passen, aber eben nicht irgendwelche Kohärenzannahmen dann da drauf doppelt. Also dass er immer mit seinem Begriffsschema alte Differenzlinien neu ordnet. Das hat auch gesagt, das ist diese große Spencer-Brown-Optik, die ihm eigentlich nochmal so eine Relektüre alter Texte erlaubt hat. Und er jetzt, dadurch, dass er seine eigenen hunderte Grundbegriffe dann irgendwann festgezurrt hat, so Mitte der 80er, 90er, und dann erst in der Lage war, da mit so einer gewissen Souveränität dann diese Entsprechungsverhältnisse zu finden. Aber eben keine Kohärenzverhältnisse, das wäre Wahnsinn. Also es würde ja gar nicht gehen durch durch die Komplexitätsunterschiede. Also es versuchen aber auch noch einige. Also es gibt ja immer noch Menschen, die meinen, man könnte mit Aristotelismus irgendwie Gesellschaftstheorie betreiben. Aber das ist eine andere Sache. Genau, und noch, also genau das, was ich auch noch sagen wollte, also 372, oben mit dem Blick auf das menschliche Gehirn, dass er dann da eben diesen neurologischen Vorbehalt allen anderen weiteren Beobachtungen dann unterordnet. Das hatten wir auch noch nicht so ganz in diesem Fokus. Also alles, was kommunizierbar ist, muss immer durch dieses Nadelöhr dieser Prozessierung, zumindest wenn es von psychischen Systemen ausgeht. Aber da macht er auch leider nicht mehr viel mit. Also auch im Spätwerk, das ist irgendwie, er steht da immer so staunend vor, aber er kann das nicht so richtig greifbar machen. Naja, mal sehen, was da noch kommt.
Ja, ich habe hier nicht so viel, also ich habe jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Ich knabber noch da dran, mir auf alles so einen guten Reim zu machen. Im Prinzip nicht so schwierig, aber ist so.
Ja, aber Peter, da musst du nur den Lesemontag gucken. Das ist irgendwie ganz interessant, weil da erklären die Leute das, was man selber nicht verstanden hat daran. Also nur als Tipp, Lesemontag, am besten die Folge 30 anhören, die handelt genau von der Stelle. Also das vielleicht als Schlusswort.
Dass auch eine so hochgetriebene, so weit von Wahrnehmungen und Alltagserfahrungen distanzierte Unwahrscheinlichkeit immer noch geht. Also es ist immer noch gangbar und wir sind immer noch auf Sendung und gleich nicht mehr in ein paar Sekunden. Wir können uns verabschieden.
Ich danke für diesen super Tipp und alles. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.